Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Heute wieder eine Rezensionsfolge frisch gezockt. Das heißt, 6 Titel, 5 aktuelle und einen schon etwas älteren, die wir heute besprechen. Und ja, auch heute ist wieder Stefan mit dabei. Und welche Spiele wir besprechen, das erfährst du, wenn du dranbleibst. Ja, und möglicherweise habe ich dich jetzt gerade ein bisschen an der Nase herumgeführt, denn tatsächlich ist heute Stefan mit dabei, aber eben nicht Stefan Hanf, den du ja hier kennst und der schon oft dabei war. Nein, es ist ein Stefan, der noch nie hier im Podcast war, und das ändern wir heute, nämlich Stefan Zerlik. Hallo lieber Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo.
Stefan, du bist ja das Gesicht hinter der Kamera beim YouTube-Kanal Spiel doch mal, den du mit deiner lieben Frau Julia gemeinsam gestaltest. Das heißt, du bist die Koryphäe, die man nie sieht, aber in vielen Videos dann doch einmal hört. Zieht's dich nicht auch manchmal vor die Kamera?
Ja, aufmerksame Zuschauer werden bei unserem YouTube-Kanal das wahrscheinlich schon gemerkt haben. In den ersten 20 Folgen etwa, unseren ersten 20 Rezi-Folgen, war ich tatsächlich auch mit vor der Kamera. Und wenn man sich das dann anschaut, weiß man auch, warum wir das dann relativ schnell gelassen haben, weil so direkt vor der Kamera, das war mir dann doch ein bisschen zu aufregend, vor allem, weil ich immer den Gedanken habe, ja, ich will ja eigentlich hinter der Kamera sehen, was da jetzt eigentlich passiert. Deswegen bin ich hinter der Kamera deutlich besser aufgehoben. Und du hast ja gesagt, man hört mich ja auch. Das heißt, ich vertone unsere Beiträge, egal ob es Berichte oder Rezensionen sind, die Regelparts, die vertone ich. Das heißt, akustisch gesehen bin ich dann doch durchaus dabei. Aber ein Gesicht von mir hat man bis jetzt eher selten gesehen, tatsächlich.
Werden wir heute auch nicht ändern im Podcast. Also wir sehen uns, aber wir hören dich hier ausschließlich. Und jetzt hast du mich ja gerade gedisst. Aufmerksame Zuschauer wissen es. Ich wusste es auch, aber es ist ja schon lange her, dass du in euren YouTube-Videos aufgetaucht bist. Die letzten, also vor allem ganze letzte Zeit warst du eben nicht mehr mitzusehen. Ja.
Ja, es ist tatsächlich auch 9 Jahre her, 2015, wo wir ja gestartet haben, und da war ich halt in den ersten Folgen noch dabei. Also eins der häufigst geklicktesten Videos ist ja zum Beispiel die Rezi zu Camel Up, da war ich noch mit vor der Kamera. Wenn man das jetzt heute ansieht und dann eine aktuelle Rezension von uns ansieht, sieht man, dass da einiges passiert ist in der Zwischenzeit.
Ja, Gott sei Dank. Ich kann mir meine ersten Folgen im Podcast ja auch nicht mehr anhören. Das ist ja schön, wenn man dann auch in dem, was man tut, so eine Entwicklung hinlegt. Die ist ja bei euch zu sehen, bei mir auch, bei vielen anderen. Und du schreibst aber eben auch. Also es gibt ja einige wunderbare Spiele, Fachzeitschriften im deutschsprachigen Raum. Die Spielbox, die Spieldoch, die Fairplay und andere. Und du bist ja als Rezensent auch in der Spielbox mit dabei.
Genau, also da bringe ich dann das, was ich sonst als Vertonungstext da mir vorbereite, das adaptiere ich ja dann quasi in Textform für die Spielbox. Mit halt einer Kritik mit dabei, die ist ja sonst bei unserem Kanal nicht dabei. Also bei unserem YouTube-Kanal mache ich ja wirklich nur die redaktionelle Arbeit drumherum, von Schnitt, Recherche, Vertonungstexten für Regeln und so weiter. Und genau, die ersten richtigen Kritiken und Meinungen von mir, die ja sonst immer nur indirekt bei Julias Meinung mit einfließen, wenn sie sagt, dass andere Mitspieler anderer Meinung waren, dann bin ich meistens damit gemeint. Genau, diese Meinung von mir, die ist jetzt zum ersten Mal oder seit einem Jahr etwa schon immer wieder bei Kritiken bei der Spielbox eingeflossen.
Und es ist ja, jetzt habt ihr den YouTube-Kanal, du rezensierst in der Zeitschrift, die Julia ist in der Spiel des Jahres-Jury, das heißt, euer Spielepensum ist vermutlich auch entsprechend hoch. Wie hoch ist euer Pensum? Wir haben jetzt auch einige Male zusammengespielt bei euch in Frankfurt. Wie oft kommen Titel auf den Tisch? In welchen Konstellationen spielt ihr viel? Was ist da so dein Pensum hier auf dem Tisch?
Ja, im Prinzip spiele ich etwa so viel wie auch Julia, weil durch ihre Spiel des Jahres-Tätigkeit sind wir ja zum einen gezwungen, aber zum anderen wollen wir das ja auch, alle Spiele, die für Spiel des Jahres relevant sind, über das Jahr hinweg zu spielen, zu testen. Das sind so circa 200 bis 300 Spiele, je nachdem, wie groß der Jahrgang ist, wie viel man sich dann halt aufteilt. Und das meiste davon spiele ich tatsächlich mit, weil wir ja meistens zusammenspielen. Ist ja unser geteiltes Hobby. In den Konstellationen, wonach du ja noch gefragt hast, vieles spielen wir tatsächlich erstmal zu zweit an. als so kleine Vorauswahl, bevor wir das auf jede Gruppe loslassen. Tatsächlich ist da auch manchmal so dabei, okay, jetzt ist es zu zweit wirklich nicht so gut gewesen, dann geht das nicht in eine weitere Runde rein. Das heißt, da selektieren wir tatsächlich so ein bisschen vor, für wen könnte es passen. Und dann spielen wir oftmals in Dreier-, Vierer-, Fünfer-Runden und das zumindest geplant 4 bis 5 Mal die Woche. Und ja, meistens dann noch 1-2 Mal die Woche halt zu zweit. Und einen Tag die Woche machen wir mal nichts mit Spielen. Genau. Und so in Summe kommen da bestimmt ja mehr als 1000, was weiß ich, das tracke ich tatsächlich gar nicht genau, aber da kommt eine vierstellige Summe an einzelnen Partien zustande im Jahr.
Ja, sensationell. Da haben wir ein ähnliches Pensum. Ich bin letztes Jahr auch auf 1300 Partien oder so gekommen. Das ist ja wirklich der Wahnsinn, was da manchmal zusammenkommt, wenn man es mal ein bisschen verfolgt. Und einige dieser Spiele werden heute Eingang finden in den Podcast. Und ich freue mich sehr, dass du erstmalig dabei bist und auch 3 Spiele mitgebracht hast. Wir haben neulich ja auch ein bisschen was zusammengespielt bei euch und eines davon bringst du jetzt an den Anfang. Die Gäste dürfen bei mir immer starten, deswegen, was hast du dabei?
Genau, ich habe ein sehr kleines Spiel erstmal dabei zum Einstieg. Man fängt ja klein an, das ist ja hier auch meine Podcast-Premiere an der Stelle, zumindest im Brettspiel-Podcast-Bereich. Ich habe 3-Minute Crazy Coffee dabei, ein Spiel für 2 bis 6 Personen ab 7 Jahren, erschienen bei Cosmos und ich kann auch die Autoren bestimmt noch nennen, wenn ich kurz auf die Schachtel schaue, von Martin Nenergaard Andersen. Und genau, das ist ein kleines, hektisches Spiel, was in 3 Minuten gespielt wird, beziehungsweise, weil wir 3 Minuten a 3 Runden spielen, sind es am Ende 10 Minuten etwa. Worum geht es bei dem Spiel? Wir sind Besitzer von einem Café und wollen die Bestellung von den Gästen erfüllen. Dazu werden in jeder Runde eine gewisse Anzahl an Bestellungen ausgelegt und jeder kriegt einige Handkarten. Und es gilt, diese Bestellung innerhalb von 3 Minuten zu erfüllen. Dazu gibt es noch Würfel und jetzt ist es ganz einfach, wenn man dran ist, kann man entweder eine Karte nachziehen, eine Karte spielen oder einen Würfel würfeln oder einen Würfel auf eine Bestellung einsetzen. Auf der Bestellung sind sowas wie Donuts oder Kaffee oder Pommes. Und wenn man dann halt eine Pommeskarte hat, legt man die halt zu den Pommes auf einer Bestellung. Wenn man einen Würfel mit einem Donut hat, legt man ihn halt zum Donut von der Bestellung. Und so möchte man innerhalb dieser 3 Minuten alle Bestellungen entsprechend befüllen. Wenn eine Bestellung voll befüllt ist, wird die Karte zur Seite gelegt und dann gibt die Würfel wieder frei, weil auf jeder Bestellung muss mindestens ein Würfel liegen. Ja, alle Bestellungen, die wir innerhalb von 3 Minuten nicht geschafft haben, die werden aufgehoben für die finale 3. Runde und dann wird eine 2. Runde a 3 Minuten gespielt, wo wieder neue Bestellungen kommen, und dann eine 3. Runde, wo wieder neue Bestellungen kommen und in der 3. Runde kommen alle Bestellungen, die wir vorher nicht geschafft haben, mit dazu, so dass wir in der 3. Runde dann wissen, ob wir gewonnen haben oder nicht, wenn wir diese Bestellung plus die wir vorher nicht geschafft haben, halt erledigt haben. Genau, das war im Prinzip schon das ganze Spiel. Es wird sehr hektisch, weil man mit 3 Minuten natürlich nicht so wahnsinnig viel Zeit hat. Die Aktionen gehen sehr schnell, also Karte nachziehen ist schnell erledigt, Karte legen ist auch schnell erledigt. Man soll sich dabei natürlich noch absprechen. Und Würfel legen geht auch alles sehr relativ schnell. Und wir hatten eigentlich immer relativ viel Spaß bei der bei dem Spiel. Es ist halt ein kleiner, es ist ein Einsteigerspiel, wenn man so will. Also man muss jetzt nicht erwarten, dass man hier großen Tiefgang bekommt oder sich großartig in das Spiel reinfuchsen muss, sondern es ist relativ offensichtlich, was man macht. Und der Reiz kommt daher, dass man sich in der Schnelle eher das Absprechen dann irgendwie machen muss. Und das kann zu ein bisschen Chaos führen, wenn es auch nur das Chaos ist, dass man gar nicht mitbekommen hat, dass man jetzt eigentlich dran ist und darauf wartet, dass man dran ist und alle sagen, du bist dran, jetzt leg doch mal ein Mineralwasser und man nicht mitbekommen hat, dass der Vordermann schon einfach eine nachgezogen hat, um schnell das Mineralwasser zu bekommen. Und dann hat der 4. in der Runde das Mineralwasser. Und es macht am meisten Sinn, einfach irgendwas schnell zu machen, damit das Mineralwasser los wird. Und diese Hektik, das macht das Spiel eigentlich erstmal aus. Und ja, kann eigentlich mit allen Leuten gespielt werden, um einen Spieleabend zu eröffnen oder abzuschließen. Und ich glaube, du hattest auch sehr viel Spaß bei dem Spiel, oder?
Absolut. Ich habe es in unterschiedlichen Runden gespielt. Also ich habe es zum Beispiel mal zu zweit gespielt, da hat es mich überhaupt nicht so gepackt, weil du da einfach abwechselnd dran bist und da kommt diese Hektik eigentlich gar nicht auf, weil du einen viel zu guten Überblick hast über das, was passiert, gleichzeitig aber viel zu wenig Auswahl hast an Dingen, die du brauchen kannst und abspielen kannst. Ich finde es zu dritt oder zu viert eine super Konstellation. Es ist ein super Familienspiel. Also es ist auch ein Spiel, das könnte hier auch in der Kategorie Sonntagsfrühstück mal gut auftauchen. Vielleicht tut's das nochmal, wer weiß. Weil es wirklich ein tolles Familienspiel ist, was man mit Kindern super spielen kann, was aber auch für Erwachsene, die jetzt nicht den großen Tiefgang Anspruch haben. Es gibt also diese Vielspieler, die sagen, na ja, alles unter einem zweistündigen komplexen Euro kommt mir nicht auf den Tisch. Die werden an dem Spiel keine Freude haben, aber alle, die sagen, komm, lass mal 10 Minuten noch so ein bisschen abspacken und ein bisschen Spaß haben, für die ist das ein super Titel. Ich habe festgestellt, ihr habt ja einen relativ großen Tisch, wir haben es ja auch zusammengespielt und das fand ich dann nochmal interessant, weil auf, ich sag mal, herkömmlichen Wohnzimmertischen oder Esstischen kommt man relativ gut an die Sachen dran. Jetzt habt ihr ja so einen großen Spieletisch und da muss man sich dann schon so ein bisschen in die Mitte lehnen, um an die Karten ranzukommen und dadurch verliert man echt ein bisschen Zeit. Und dann gab es aber eben genau diese schönen Momente, von denen das Spiel auch lebt, dass man sagt, Mensch, jetzt mach doch mal, du kommst doch dran und du bist kaum hinterhergekommen, deine Karten mal anzugucken oder zu sortieren, weil schon wieder der Nächste dich anpflaumt und sagt, jetzt mach schneller, wir haben nicht mehr viel Zeit und so. Und ich finde, das ist genau das, wovon das Spiel lebt, diese intensive Kommunikation, auch diese Hektik, vielleicht auch mal so ein bisschen auf die Karten zu starren und sagen, oh, was mache ich jetzt eigentlich, so diesen Brain Freeze zu haben, um dann doch schnell und hektisch eine Entscheidung zu treffen. Manchmal hast du vielleicht eine Karte schon längst erledigt und checkst es gar nicht, hast irgendwie die Würfel verteilt und merkst, ich muss die eine Karte jetzt mal schnell erledigen, damit diese Würfel wieder frei werden, weil ich die für andere Karten brauche und so. Also es sind relativ viele Entscheidungen zu treffen bei dem Spiel und das in sehr kurzer Zeit mit einer intensiven Kommunikation und einer großen Hektik. Sowas mag ich ja, wenngleich ich sagen muss, dass ich das Spiel stellenweise einen Ticken zu hektisch finde. Also 2 Runden hintereinander brauche ich davon nicht. Dann ist irgendwie das Adrenalin schon im Anschlag. Dann spiele ich lieber so ein bisschen Kitchen Rush oder so. Da kannst du aber zwischendurch mal durchatmen. Das ist ja auch so in dieser Kategorie oder in dieser Richtung. Aber es ist durchaus ein sehr schöner, bekömmlicher, kleiner, schnell gespielter Titel. Also ihr hattet viel Freude. Wie ist das bei euren Runden auch angekommen? Auch gut.
Genau, also wir werden sehen, also ich mag so hektische Sachen ja immer ganz gerne, das wird man an einem weiteren Titel, den ich nachher noch vorstelle, auch sehen, den ich sehr gerne mag, da geht es nämlich in dieselbe Richtung, dass wir hektisch irgendwie Sachen machen müssen. Tatsächlich hast du recht, zu zweit bringt es noch nicht den Flair auf den Tisch, den man unbedingt haben will und es ist hier stellenweise natürlich auch ein bisschen glückslastig insofern, selbst wenn man schnell spielt und dann weiß, okay, wir müssen jetzt mit dem einen Würfel noch die eine Bestellung drauf machen, weil wir haben noch diesen einen Würfel und auch die Bestellung muss noch ein Würfel und dann, da nimmt's ein bisschen ab, wenn alle einfach nur plump diesen Würfel würfeln und dann der Kaffee zum Beispiel einfach nicht kommen möchte, da kann natürlich keiner was dafür und da wird's dann ein bisschen zäh, ein bisschen dröge und wenn man deswegen dann verliert in der Zeit, dann ist das nicht so schön. Aber bis dahin ist es eigentlich immer ganz unterhaltsam. Manchmal war es auch so, wir haben uns mehr Stress gemacht und dann gesehen, hey, wir haben noch 1 Minute 20 über, weil alles wunderbar geflutscht hat. Wir hätten uns gar nicht so stressen müssen. Da ist es auf jeden Fall sehr unterhaltsam gewesen. Und die Runden, die fanden das auch immer gut. Aber tatsächlich, selten hat eine Runde gesagt, oh, gleich nochmal. Also zum Einstieg, um mal wieder auf Adrenalin zu kommen oder nach dem großen Spiel dann zu sagen, ah, wir machen jetzt mal, um uns ein bisschen mal das Hirn durchzupusten, da kann man das mal einschieben und dann kann man wieder was Großes machen. Dafür hat das immer sehr gut getaugt. Und wenn man es dann ja noch anspruchsvoller haben möchte, kann man ja noch Spezialmenüs einführen. Das sind Karten, die Varianten machen, wie zum Beispiel, also die Regeln ein bisschen verändern, zum Beispiel kleine Portionen, dann wird die Regel eingeführt für Runde 1. Alle dürfen maximal 3 Kaffeekarten besitzen. Und das heißt, da hat man dann eine Karteneinschränkung oder es gibt auch eine Einschränkung, dass man mal nicht miteinander reden darf. Das macht die Sache dann auf einmal noch spannender, wenn man es dann unbedingt will. Kam aber tatsächlich eher selten zum Einsatz, weil wir mit den meisten Runden erstmal die Basisversion gespielt haben. Und dann war das erstmal gut und alles gut, schön. Und dann hat man gesagt, gut, und dann geht's weiter mit dem Spieleabend zum nächsten Spiel. Also es wird wahrscheinlich nicht dazu kommen, dass man 3-Minute-Crazy-Café über Stunden hinweg spielt, sondern es wird eher sein, dass man diese 10 Minuten dann nutzt, um eine Zeit X zu überbrücken, bis man zum Beispiel, wenn man das im Kaffee, im echten Kaffee macht, sein eigener Kaffee dann gekommen ist zum Beispiel.
Ich habe es mit einer befreundeten Familie gespielt und die Kinder hatten da richtig Spaß dran. Also die waren 8 und 10, glaube ich, so in der Kante. Und die hatten da richtig Freude dran, da zu würfeln und die Karten und Hektik und mach doch mal und schneller und gib Gas und so. Und da hast du richtig gemerkt, die schalten manchmal noch gar nicht so schnell und kommen gar nicht hinterher. Wenn die Runde schon wieder an ihnen dran ist, sind die noch damit beschäftigt, die Karten von der Vorrunde sich anzugucken und zu überlegen, wo lege ich die eigentlich hin. Aber die haben da richtig Spaß gehabt, da war richtig Fetz. Da haben wir auch durchaus mal 2, 3 Runden hintereinander gespielt. Da habe ich dann irgendwann gemeint, so Leute, ich steige jetzt aus, mir wird es gerade zu anstrengend, ich finde es gerade zu heftig. Aber ja, an so einem, in so einer reinen, ich sag mal, Erwachsenen- oder Familienspielerunde, Auftakt, Absacker, zwischendurch, um den Kopf durchzupusten, super Geschichte. Ansonsten ein ganz schönes Familienspiel, was du immer mal spielen kannst. Nix, um die Kinder abends ins Bett zu bringen. Aber wenn du sie ein bisschen wach machen willst, wenn sie einen langen Tag hatten oder so, dann ist das sicherlich eine gute Geschichte. Ja, schönes Spiel, schöner kleiner Titel am Anfang. 3-Minute Crazy Café vom Kosmos Verlag von Martin Nedergaard Andersen. Schöner Titel. Ja, ich habe auch einen Titel mitgebracht, und zwar einen, den ich auf der Spielemesse in Essen zum ersten Mal gesehen habe. Der ist dieses Jahr neu erschienen, oder letztes Jahr, also in diesem Jahrgang neu erschienen. Und ich hatte mich vor der Messe schon wahnsinnig auf den Titel gefreut, weil er nämlich im Rahmen eines Kontinuums erschienen ist, was mir ganz gut gefällt und große Freude macht, nämlich in der Orléans-Welt. Die Orléans-Welt von Rainer Stockhausen beim DLP-Verlag. Und da ist jetzt eine Familienspielvariante von Orléans erschienen, nämlich die Kathedralenbauern von Orléans. Es war eine von 2 großen Orléans-Neuheiten. Das eine war die Erweiterung, die Pest. Über die wird ja auch noch zu reden sein. Aber heute sprechen wir erstmal über die Familienspielvariante von Orléans, nämlich die Kathedralenbauer von Orléans. Ja, Familienspiel ist genau die richtige Beschreibung, denn das Spiel ist wunderbar geeignet für 2 bis 4 Spielende ab 8 Jahren tatsächlich schon. Also der Anspruch, den das Spiel mit sich bringt, ist denkbar gering. Wir haben Elemente, die wir aus Orléans kennen. Wir haben also 3 Beutel, in denen sich diese kleinen Chips befinden, diese kleinen Marker, unsere Gefolgsleute, Ritter, Fischer, Bauer, Händler und Mönche gibt's da. Also ein bisschen reduziertes Personal. Wir haben 3 Beutel in 3 verschiedenen Farben. In dem schwarzen Beutel liegen Waren, nämlich 3 verschiedene, Holz, Stein oder Brot. Und in den roten und blauen Beuteln sind in unterschiedlicher Konstellation eben diese Gefolgsleute beinhaltet. Die Aufgabe, der wir uns stellen, ist, wir möchten gerne die Kathedrale von Orléans bauen. Das heißt, wir reisen über den Spielplan und sammeln Waren ein, wir sammeln Ressourcen ein, die wir dann beisteuern können zum Bau dieser großartigen Kathedrale. Und die bauen wir tatsächlich physisch auf. Das ist so eine 3D-Kathedrale aus Pappe, die wir dann zusammenstecken. Bisschen wackelig, aber sieht dann ganz schön aus, wenn die nach und nach dann so auf dem Tisch entsteht. Und wir tun das, indem wir, wie gesagt, einerseits diese Waren einsammeln und dann auch Aufträge erfüllen, verschiedenster Art, die diese Ressourcen dann bringen. Und als Belohnung bekommen wir dann sogenannte Bauplanplättchen, wenn wir die Ressourcen abgeliefert haben an der Sanduhr oder in der Werkstatt. Dann bekommen wir Bauplanplättchen und von denen gibt es 12. 8 davon, glaube ich, beinhalten die Kathedralenteile oder ein Bild der Kathedrale oder einige wenige. Und ansonsten noch weitere Boni. Und diese Ressourcen, die wir dann da abgeben, die müssen wir vorher über einen Plan sammeln, über den wir uns in gewohnter Orléans-Manier bewegen. Das heißt, wir können die Ritter einsetzen für einen Schritt über den Landweg. Wir können die Fischer einsetzen für einen Schritt über den Wasserweg. Und dann können wir andere Einsatzplättchen nutzen, um weitere Aktivitäten zu machen, also Waren zu liefern beispielsweise oder sogenannte Glasrosetten uns zu nehmen, die auch ein Material sind, oder wir können eine Ereigniskarte aufdecken und dergleichen mehr. Also brauche jetzt gar nicht in alle Felder da reingehen, aber es ist eben so das Übliche. Ich habe einen Beutel, aus dem ziehe ich eine Figur heraus und die nutze ich dann eben für eine Aktion. So, das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Die Ablagefelder sind hier auf einem Spielplan untergebracht in einem roten und blauen Bereich und am Ende der Runde werden alle Plättchen, die im roten Bereich liegen, auch in den roten Bereich, in den roten Beutel zurückgelegt und alle, die im blauen Bereich liegen, werden in den blauen Beutel gelegt. Und dadurch verändert sich so ein bisschen die Mischung. und die Konstellation der Plättchen, die wir dann in den Beutel zur Verfügung haben, was dann eben auch dazu führt, dass wir mal genau und aufmerksam überlegen müssen, ha, aus welchem Beutel habe ich jetzt den Mönch gezogen und ist da jetzt noch einer drin oder kam der aus dem anderen Beutel? Also da muss man ein bisschen aufpassen, woraus man etwas zieht. Aber ja, ansonsten, wir ziehen da Plättchen raus, wir laufen über den Spielplan, sammeln die Waren ein, geben die ab und bauen die Kathedrale. Das ist immer relativ kurz zusammengefasst, das, was da passiert und das in bester Orléans-Manier. Ja, jetzt hatte ich eingangs ja schon gesagt, der Anspruch an das Spiel ist relativ gering. Zielgruppe Kinder und Familien aus meiner Sicht ist kein reines Kinderspiel, also für die ganz Kleinen, aber doch durchaus ein Familienspiel. In einer solchen Konstellation habe ich es auch gespielt. Ich habe es mit euch gespielt und ich habe es noch in einer Erwachsenenrunde gespielt, also in insgesamt 3 Partien. Und ich habe jetzt auch das Gefühl, ich habe alles gesehen, aber das, was ich gesehen habe, hat mir ganz gut gefallen. Wie geht's dir da so im ersten Eindruck?
Ja, man sieht tatsächlich relativ schnell sehr viel von Orléans, also von die Kathedralenbauer von Orléans. Es ist tatsächlich möglich, dass man nahezu alle Ereignisse und alle möglichen Variationen schon direkt sieht und dann nicht so hat, okay, die Hälfte der Karten haben wir noch nicht gesehen. Uns hat das auch erstmal auch alles durchaus Spaß gemacht, aber wir hatten danach der ersten Partie schon das starke Gefühl, so okay, und was kommt da jetzt noch? Gibt's noch eine Variation? Wie machen wir es denn schwieriger? Ich glaube, es gibt sogar die Variation, dass man es schwieriger machen kann, indem man einfach weniger Mönche am Start in die Beute reintut. Die Mönche sind ja Joker für alle Aktionen. Und dadurch kann man es ein bisschen schwieriger machen, aber das war es dann halt auch schon. Und so richtig den Reiz, es nochmal zu versuchen, der kam dann eher nicht auf. Man hat das halt dann, wir haben es halt gespielt, so ja, war nett. Die neuen Runden, die fanden es dann auch immer schön und waren dabei, aber haben jetzt nicht gesagt, komm, lass mal nochmal spielen oder beim nächsten Mal wollen wir es nochmal spielen. Das war eher überschaubar tatsächlich. Und was im Gegensatz ja zum normalen Orléans ziemlich wegfällt, ist das Backbuilding. Also wir haben ja jetzt keine Beutel, die wir wirklich so aktiv mit Möglichkeiten, wie wir Aktionen bebauen wollen, umsetzen oder erstellen. Vielmehr ist es ja, dass wir eigentlich die Entscheidung haben, und das ist anders wie im normalen Orléans, aus welchem Beutel wir ziehen. Weil wir uns überlegen, okay, im blauen Beutel sind natürlich mehr Wassermenschen, also Fährmänner, die dann uns über Wasserwege laufen lassen, aber halt nicht nur. Und vielleicht haben wir es ja schon so variiert, dass dann da plötzlich auch ein paar Ritter drin sind, die uns über Landwege gehen lassen. Aber das ist dann die Entscheidung, die wir treffen wollen oder sollten. Wo ziehen wir unser Männchen halt raus, aus welchem Beutel? Und wenn wir das dann haben, ist es meistens relativ offensichtlich, was wir mit dem Männchen machen, weil entweder so, sammelt man jetzt Sachen ein auf dem Weg, überlegt dann noch, wo sollte da einer hingehen, um dann am Ende seinen Auftrag zu erfüllen, damit wir die Kathedralteile bekommen. Aber so richtig, ich habe jetzt einen Bauern gezogen und ich habe jetzt 5 Möglichkeiten, damit die sinnvoll sind, das ist dann nicht wirklich der Fall. Meistens hat man so 1 oder 2 sinnvolle Möglichkeiten, manchmal sogar, also was heißt manchmal sogar relativ häufig, die Option, dass man eher sagt, ich lege es jetzt dahin, aber es bringt uns allen nichts. Aber dafür bleibt ein potenzielles Aktionsfeld für einen, der das Aktionsfeld zum Laufen halt braucht, frei. Und das fühlt sich tatsächlich nicht so gut an, wenn einer sagt, ja, ich habe jetzt mein Plättchen gezogen und lege es jetzt einfach hier hin, damit der andere dann gleich was Gutes machen kann und ich dümpel halt dumm vor mich hin. Das ist nicht so schön. Wird ein bisschen dadurch gerettet, dass wir ja kooperativ hier unterwegs sind, also zusammen die Kathedrale bauen. Genau, aber um auf den Kern zurückzukommen, erstmal hat es den Runden Spaß gemacht, aber selten hat eine Runde gesagt, ja, bring's nochmal mit, wir müssen das unbedingt noch 1000 Mal spielen. Sondern war so, ja, schön. Und was haben wir sonst noch heute so? Das war so der Kern. Was ich aber noch spannend finde, ist, wie eine Runde beendet wird bei Kathedralenbauer von Orléans. Und zwar, wenn man irgendwann gezwungen ist, auf ein spezielles Aktionsfeld zu setzen, dadurch wird dann das Rundenende ausgelöst, weil es in diesem Aktionsfeld implementiert ist. Und das passiert in der Regel dadurch, dass wir in ein Plättchen ziehen, was nirgendwo anders mehr unterkommt. Und dadurch sind die Runden ja unterschiedlich lang. Und es gibt nur 3 Runden. Das heißt, man kann das nicht so oft machen. Also das ist so der spannende Clou, wo alle so ein bisschen mitzittern, ob wir noch genug Züge haben. oder ob jetzt frühzeitig auf einmal die Runde beendet wird und die Kathedrale halt am Ende nicht fertig wird.
Also da stimme ich dir komplett zu. Der Reiz beim Orléans besteht ja genau aus dieser Entscheidung, A, welche Figuren möchte ich in meinen Beutel packen, also diesen Backbuilding, dieses Backbuilding-Element und auch ein bisschen, worauf spiele ich. Ich habe ja da verschiedene Optionen, immer auch Entscheidungen zu treffen. Wie sammle ich jetzt meine Punkte und worauf spiele ich? Und wie setze ich dann die Figuren auf meinem Tableau ein? Und das ist hier bei den Kathedralenbauer alles ja überhaupt nicht der Fall. Und wenn ich mich frage, weswegen spiele ich denn eigentlich Orléans? Ja, dann nicht wegen der Welt, also nicht wegen der Clemens-Franz-Grafik und den Figürchen, die es da gibt. So, das ist alles schön und gefällig, aber das ist ja nicht der Grund, warum ich das Spiel spiele, nur weil das irgendwie so hübsch aussieht, sondern ich spiele es ja wegen genau dieser Entscheidung. Welche Figuren packe ich in meinen Beutel und wo setze ich die im Tableau ein und worüber sammle ich meine Punkte? Und genau diese drei Elemente, die fehlen hier. Also genau das Element Backbuilding fehlt, das Element Entscheidungen fehlt, wo setze ich die ein und das Element, wie rüber oder worüber mache ich meine Punkte, fehlt auch. Ich habe ein ganz klar vorgegebenes Ziel. Ich habe fast keine nennenswerte Entscheidung, wo setze ich diese Plättchen ein und ich habe nahezu keinen Einfluss darauf, wie stelle ich diesen Beutel zusammen. Und deswegen ist es für mich ein Versuch, diese Orléans-Welt irgendwie abzubilden in einer familienfreundlichen Variante. Aber es ist eben keine, die mich nachhaltig für diese Welt begeistert. Ich habe außerdem festgestellt, dass wenn man halt Orléans nicht kennt und gar keinen Bezug dazu hat, lässt einen das, was man da macht, einigermaßen kalt. Dann ist es irgendwie so ein bisschen fuddelig, da mit diesen drei Beuteln rumzuwursteln. Wenn man Orléans kennt, ist man dann ein bisschen enttäuscht, weil man sagt, nee, das ist ja irgendwie eine total abgespeckte Variante. So, und deswegen kann ich auch sagen, ich habe jetzt drei Partien gespielt, da wird aller Voraussicht nach auch keine mehr dazukommen. Ich habe mir das auf der Messe selber gekauft. Ich habe das jetzt dreimal in drei Runden gerne gespielt, aber da war auch niemand dabei, der sagt, das muss jetzt unbedingt nochmal auf den Tisch. Das ist ein nettes, ein gefälliges, ein hübsches Familienspiel, aber keines, was mich langfristig an den Tisch zieht, weil die Partien sich doch alle total gleich anfühlen. Einmal haben wir es nicht geschafft, da hatten wir halt einfach so ein bisschen Ziehpech im Beutel, das fühlt sich dann auch blöd an, wenn du halt nicht dahin kommst, diese Waren abzuliefern, weil du halt die falschen Sachen aus dem Beutel ziehst die ganze Zeit. Und wenn du dann noch nicht mal nennenswert das beeinflussen kannst, dann ist es halt irgendwann nur noch so ein, ja, happy-go-lucky, ich ziehe was aus dem Beutel und entweder passt oder passt halt nicht. Und deswegen ist es irgendwie ein okayes Familienspiel, aber nach drei Partien dann auch echt irgendwie durch, weil es doch immer das Gleiche ist, leider.
Genau, also im Prinzip haben wir es damit zusammengefasst, also leider halt den essentiellen Beutelbaumechanismus halt, da finde ich, haben sie ein bisschen zu viel von dem großen Hauptmutterspiel, sag ich mal, weggenommen und damit im Prinzip zu viel die Essenz, die damals so cool war. Und das Reduzieren war vielleicht eine Spur zu viel, um den Orléans-Charakter so weiterzutragen. Das hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst.
Ich war auch von Johanna ja schon sehr enttäuscht. Das war ja auf meiner Flop-Liste im letzten Jahr von dem Draw and Write, das ja versucht hat, das große Orléans so ein bisschen abzubilden. Und genau, von den Erweiterungen will ich jetzt gar nicht anfangen. Die Pesterweiterung, die bietet ja dann doch nochmal ein paar andere Elemente, die werden wir nochmal gesondert besprechen, aber hier in dieser Familienspielvariante doch eine, bei einer Soße würde man sagen, eine gute Reduktion ist ein Jus, eine zu starke Reduktion ist irgendwie angebrannt am Boden des Topfes. Hier würde ich sagen, das kann wieder zurück in den Topf und weiterziehen jetzt bei mir demnächst. Also Kathedralenbauer von Orléans, für drei Partien okay, danach erledigt. Anders als bei dem anderen Spiel, da brauchst du erstmal drei Partien, um es zu kapieren.
Das du wenn das überhaupt reicht. Also ja. Was ich dabei habe, ist Kutna-Hora, Stadt des Silbers. Das ist ein Spiel von Czech Games Edition aus erschienen in Essen. Jetzt habe ich natürlich nicht zur Hand, wer Autor ist. Das müsste ich gerade nochmal. Das reichen wir gleich nachher nochmal nach. Es ist also bei Czech Games Edition erschienen, in Deutsch bei Heidelberg Games. Und was wir da machen, ist sehr, sehr vielseitig. Und zwar bauen wir zum einen die große Stadt oder die die Silberstadt Kutna-Hora nach und nach auf, bauen da verschiedene Werkstätten und Kathedralen auch wieder sind dabei und Kirchen und verschiedene andere Sachen, machen auch jede Menge Bergbau. Das ist alles über zwei verschiedene Tableaus dargestellt. Und Aktionen machen wir in dem Spiel über Aktionskarten, insgesamt in jeder Runde 5 Stück. Und jede Aktionskarte hat halt 2 verschiedene Seiten. Man muss sich immer für eine Seite entscheiden, aber die Aktionen gibt es auf verschiedenen Karten. Es ist aber so, wenn auf einer Aktionskarte jetzt, ich sage jetzt einfach diese Aktion, ohne sie weiter zu beschreiben, Baurecht draufsteht und auf der anderen Seite der Karte steht Einkommen und man sich für das eine entscheidet, hat man sich halt automatisch für das andere nicht entschieden und verzichtet dann darauf. Was aber besonders spannend ist bei Kutna-Hora, sind die Bevölkerungs- und Erzdecks. Das sind kleine Aufsteller und das kann man jetzt natürlich im Podcast relativ schwierig beschreiben, weil die müsste man eigentlich sehen. Es sind kleine Aufsteller, wo Karten reingeschoben werden und darüber sind Pappbalken, die man von links nach rechts so rastermäßig durchschieben kann. Und je nachdem, wie die eingestellt sind, sieht man Unterschiedliches von der Karte, die dahinter liegt. Und jetzt passiert im Laufe des Spiels Verschiedenes. Zum einen, wenn wir in verschiedene Mechanismen in Kutna-Hora Gebäude bauen, wird die Bevölkerung zum Beispiel wachsen. Dadurch wird die oberste Karte vom Bevölkerungsdeck weggeschoben, wodurch die da unten drunter sichtbar wird und verändert dadurch Werte von Ressourcen. Gleichermaßen hat man meistens ein Gebäude gebaut, zum Beispiel eine Fleischerei, die jetzt auf Fleischproduktion spezialisiert ist. Dadurch rückt der entsprechende Pappbalken vor diesen Karten, eins nach rechts, sorgt in der Regel dafür, dass der Bedarf an Fleisch jetzt gedeckt ist und Fleisch weniger wert ist. Jetzt habe ich schon erwähnt, es gibt Ressourcen bei Kutna-Hora. Die gibt es aber nicht so als einzelne Marker, sondern wir haben immer so eine virtuelle Ressource quasi am Start. Und wenn wir sie in irgendeinem Punkt ausgeben oder dadurch Einnahmen erhalten, wird das direkt in Geld umgewandelt. Also wenn wir zum Beispiel etwas mit Holz bezahlen müssen und Holz ist gerade 2 wert, wir können unendlich viel Holz haben, müssen dann aber, wenn wir was für 4 Holz kaufen, halt diese für jedes Holz 2 Münzen bezahlen, um diese Sache zu bezahlen. Das heißt, diese Kartenhalter mit den Karten drin und den Balken davor regulieren unseren Markt und zeigen an, wie viel ist gerade etwas wert und variieren dadurch den Wert unserer Ressourcen. Dadurch kommt ganz viel Interaktion zustande, weil zum einen steht man da und wollte gerade ein Gebäude bauen und sagt, ach, das kostet ja keine Ahnung, insgesamt nicht 8 Münzen, weil es 4x2 Holz sind, dann baut vor mir einer ein Holzgebäude, auf einmal sinkt der Holzwert dadurch und der Bau meines Gebäudes wird auf einmal günstiger, das freut mich. Das kann natürlich auch umgedreht passieren, indem jetzt jemand was baut, wo wir mehr Bevölkerung bekommen, der Bedarf ist gestiegen und auf einmal wird es alles teurer. Im Laufe des Spiels haben wir einen großen Plan, wo wir diese Gebäude drauf platzieren und Gebäude platzieren ist so ein Punkte-Motor von Kutna-Hora und mit verschiedenen Sachen kriegen wir halt diese Gebäude da platziert. Zum einen muss man erstmal ein Baurecht erwerben, dann muss man auf dem Spielplan das Grundstück, Baurecht für das Grundstück. Ich glaube, man muss das Grundstück erwerben. So war es. Man muss das Grundstück erwerben. Durch verschiedene Mechanismen hängt das auch noch davon ab, was nebendran gebaut worden ist. Klar, wenn nebendran die große öffentliche Kirche ist, dann ist das ein attraktives Grundstück und auf einmal wird das teurer. Da haben wir also in allen möglichen Positionen verschiedene verzahnte Verbindungen, wo die Spieler auch sehr stark miteinander interagieren. Und ja, wenn wir dann also das Grundstück haben und das Baurecht für ein Gebäude, dann können wir mit einer Aktion das Gebäude wirklich dahin platzieren und lösen damit halt in der Regel die Veränderungen bei den Kartendecks im Erzdeck und in der Bevölkerung aus. Und auf der zweiten Seite des Spielbretts gibt es halt das Bergwerk. Da läuft es ähnlich, nur dass wir halt nicht Gebäude bauen, sondern da schicken wir kleine Bergbauarbeiter auf Bergbauplättchen in die Mine und die schürfen dann halt. Ist im Prinzip ähnlich. mit den Kosten und Plättchen, die nebeneinander liegen, sorgen dafür, dass ein Feld daneben teurer oder günstiger ist. Verhält sich ähnlich wie beim Gebäudebauen. Genau, und das sind so die zwei großen Pfeiler. Der dritte, etwas kleinerer Pfeiler, wie ich finde, ist der Dom der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin, glaube ich, von den Bergbauleuten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du kannst mich korrigieren, wenn ich da falsch liege. Die sorgt vor allem dafür, dass unter anderem die Steuern, die wir am Ende einer Runde an den Fiskus zahlen müssen, erhöht werden. Oder wenn jemand einen entsprechenden Marker dafür abgibt und sie beziehungsweise einsetzt und die entsprechende Aktion wählt, kann er über die Heilige Barbara besonders starke Aktionen durchführen. Genau, warum machen wir das alles? In dem Fall muss man sagen, wir wollen einfach nur plump Punkte am Ende haben, aber wie wir die halt bekommen und vor allem durch diesen individuellen Marktmechanismus ist das sehr, sehr spannend und alles andere als durchsichtig und offensichtlich, was wir jetzt eigentlich am besten tun sollten. Auch wenn das Spiel einen erstmal relativ bisschen an die Hand nimmt, weil man weiß, okay, ohne ein Baurecht und ohne ein Grundstück komme ich auf gar keinen Fall irgendwie 1 Zentimeter weit. Also werde ich das erstmal irgendwie organisieren. Und weil wir haben 5 Aktionen pro Runde, dadurch gehen, bis wir das halt gebaut haben, schon mal 3 Aktionen raus. Dann muss man immer noch darauf achten, dass ja man ja keine expliziten Ressourcen hat, sondern man bekommt immer nur Geld und mit dem Geld bezahlt man ja diese Ressourcen nach und nach, je nachdem wie der Wert von denen es ist. Das heißt, es ist relativ offensichtlich, ohne Moos nichts los. Also wenn wir keinen Cashflow mehr haben, dann ist man ziemlich geliefert. Den Cashflow kann man sich mit einer eigenen Aktion individuell reinholen. Also man muss nicht bis zum Rundenende warten, dann kriegen erstmal alle Geld ausgeschüttet und alle sind glücklich, sondern man muss dann sagen, jetzt mache ich mein Einkommen. Das Einkommen hängt dann davon ab, welche Gebäude ich gebaut habe. Die Gebäude sorgen nämlich dafür, dass man verschiedene Ressourcen quasi produziert. Und in dem Moment, wo ich sage, ich will das Einkommen für diese produzierten Ressourcen, wird geguckt, was sagt der Markt, und ich kriege entsprechend viel Geld reingeholt. Und da muss man auch genau den Moment abpassen und vielleicht dann gerade sehen, oh, der Mitspieler hat gerade den Marktwert für mich verbessert. Jetzt mache ich doch lieber erstmal Einkommen, obwohl ich was anderes vorhatte. Dafür wird mir plötzlich dann halt vom nächsten Spieler ein günstiges Grundstück weggenommen. Also da ist die Interaktion extrem hoch und man kann einfach nicht alles haben. Das ist bei Kuttner Horror tatsächlich so. Da muss man Abstriche machen und gucken, wo man bleibt am Ende. Genau. Und nach 5 Runden ist das Ganze dann schon zu Ende. Man hat zwischendurch noch die Möglichkeit, verschiedene Rundenende-Wertungen freizuschalten. Das ist relativ kompliziert. Das läuft über öffentliche Gebäude. Das sind Gebäude, die dann halt niemandem aktiv gehören, aber die besonders großen Bonus für den Bauenden ausschütten. Und am Spielende wird halt noch bewertet, wie hat man gebaut in den Minen und mit den Gebäuden. Wenn man das jetzt ausführen würde, wie das genau gewertet wird, würde das, glaube ich, den Rahmen hier sprengen. Aber da ist auch sehr viel Interaktion dann bei der Wertung zwischen den Spielern. Und man kann eigentlich nicht sagen, ich baue hier was hin und hole safe x Punkte, sondern es hängt immer davon ab, was die Mitspieler noch drumherum bauen. Und das wird dann meistens nicht reduziert, aber es wird vielleicht noch mehr, je nachdem, was die Spieler neben dran bauen. Genau, und das ist im Prinzip Kuttner Horror, ist ein Spiel, jetzt könnte ich es doch mal nachgeschlagen haben.
Ich könnte aushelfen, ja, wenn du möchtest.
Ah ja, jetzt hier steht, okay, das sind Namen, die ich wahrscheinlich sowieso falsch aussprechen werde. Hier stehen Andrei Bistron, Petre Kaslava und Pavel Jarosch. Das deckungsgleich mit deiner Information. Das
sind die Autoren des Spiels.
Genau, die, wo ich mich jetzt mal entschuldige, dass ich das ziemlich sicher falsch ausgesprochen habe. Aber genau, das sind die Autoren, erschienen bei Czech Games Edition im Deutschen von Heidelberg Games. Genau, ein rundes Spiel, was durchaus seine Zeit dauert. Also man ist dann schon 2 Stunden beschäftigt, aber es fühlt sich tatsächlich nicht wie 2 Stunden an, wie ich immer finde, weil man dann doch mit den Handkarten, 6 Aktionskarten, die man hat, sich immer entscheiden muss, was ist jetzt meine beste Option, mit ein bisschen Blick, wo will die Reise hingehen, und ein bisschen versucht man vorzuplanen, was man vorhat, aber wenn man dann dran ist, muss man trotzdem nochmal ganz kurz gucken, was ist jetzt gerade günstig. Aber dieses, was ist jetzt gerade günstig, wird selten den kompletten Plan über Bord werfen. Man muss dann vielleicht überlegen, aber ich brauche jetzt ein anderes Grundstück als das, was ich mir überlegt habe, weil da jetzt der Mitspieler drauf gesetzt hat. Aber das ändert jetzt nicht so die Grundrichtung, dass man so einen komplett neuen Zug planen muss, weil irgendwie muss das Gebäude trotzdem noch in die Stadt reingesetzt werden. Daher für den Umfang und den Spielplatz und den Tiefgang und das Verstehen von dem Markt mit dem Kartendecks, da kann man dann mehrere Partien tatsächlich drauf investieren und dann nach 3 Partien oder 4 Partien weiß man, jetzt kann man das noch besser einschätzen und versuchen, mal richtig auf Punkte zu gehen.
Wow, jetzt hast du lange und viel erklärt. Sensationell. Ich habe dich nicht beneidet, weil es doch ja ein komplexes Eurogame ist und ein ziemlicher Brecher. Und ja, was mir bei Kuttner Hora oder Hora wirklich gut gefällt, sind ein paar Elemente. Das eine ist, ich mag es total gerne, wenn ich jenseits des Regelverständnisses, das ist ja bei jedem Spiel, gerade bei komplexen Spielen so, dass man vielleicht mal 1 oder 2 Partien braucht, um die Spielregeln anzuwenden und eine Idee zu haben, was mache ich jetzt, ach so geht das und darauf muss ich achten und so, das ist irgendwie, das gehört dazu. Aber bei diesem Spiel habe ich eine schöne Lernkurve. Also die Lernkurve ist ja, wie kann ich diesen Marktmechanismus entweder günstig für mich oder ungünstig für die anderen beeinflussen und bestmöglich nutzen in so einem Sweet Spot, wo die Preise, die ich zahlen muss, möglichst gering sind und das Einkommen, was ich bekomme, möglichst hoch ist. Und das abzupassen, ist gar nicht immer leicht, ne? Und dann auch so eine Entscheidung zu treffen, möchte ich jetzt eher in den Bergbau investieren und in die Mine bauen oder möchte ich eher in der Stadt meine Bauplätze sichern und da Gebäude bauen, die entweder für mich oder auch für die anderen günstig sind, die zu den Gilden passen, die zu meinem Tableau gehören. Ich gehöre dann so 3 Gilden eben an. Ich finde, da stecken eine ganze Menge toller Entscheidungen drin. Es gibt so Bonusplättchen, auf die ich spielen kann. Das sind die sogenannten Patrizia-Marker. Das heißt, da gibt's dann nochmal so Zusatzwertungen oder Wertungen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten getriggert werden. Ich muss die Steuern im Blick behalten. Also ich muss relativ viel im Blick haben, managen, auf dem Schirm haben. Und das gut auszubalancieren, finde ich, ist eine ganz, ganz reizvolle Aufgabe, die ich bei Kuttner Hora gestellt bekomme. Und ich habe die erste Partie gespielt letztes Jahr im Sommer auf dem Castle-Event von Heidelberg. Da war Heidelberger und die Czech Games Edition haben das eben gemeinsam veranstaltet. Und dann war ich eben mit einem Redakteur von Czech Games Edition und einem Erklärer von Heidelberg. Die haben das irgendwie uns gemeinsam erklärt. Der Tobias Franke hat mitgespielt und sein Sohn und noch jemand, den ich nicht kannte. Und wir hatten da echt ganz viel Spaß. Das Spiel lädt allerdings auch dazu ein, und das hat den Spaß in dieser Erstpartie ein bisschen getrübt, dass der Kollege, der da noch mitgespielt hat, den wir alle nicht kannten, wirklich so ein Grübler war, der jeden Zug für sich perfekt durchoptimieren wollte. Und der hat das dann immer so kooperativ mit diesem Erklärer. Der Erklärer hat dann immer gesagt, ja, mach doch mal das, dann geht's schneller, und hat ihm dann den bestmöglichen Tipp gegeben, weil er das Spiel einfach schon echt durchdrungen hatte. Und der hat dann selbst an einem Zeitpunkt, wo der dann mit 45 Punkten irgendwie geführt hat in der letzten Runde, hat er dann wirklich noch jeden Zug für sich durchoptimiert, kriege ich hier einen Punkt mehr oder da einen Punkt mehr oder da einen Punkt mehr. Und der Tobias und sein Sohn und ich, wir waren schon völlig genervt, weil der irgendwie nicht zu Potte kam. So, das heißt, das ist eines dieser Spiele, das dazu einlädt, dass man sich sehr intensiv über seinen Zug Gedanken macht. Und wenn du das mit Grüblern spielst, reichen halt diese 2 Stunden bei weitem nicht. Wenn du aber einigermaßen fluffig aus dem Bauch spielst oder bereit bist, vielleicht jetzt nicht die bestmöglichste und punkteträchtigste Aktion zu nehmen, sondern eine zu nehmen, die gut ist und mit der es dann irgendwie weitergeht, dann ist das etwas, was total Spaß macht. Und ich bin erstaunt, wie hoch eben der Grad an Interaktion ist für so ein Eurogame. Der ist ja oftmals bei Eurogame sehr gering, sehr solistisch, aber du hast ja eigentlich bei allen Elementen, die das Spiel dir bietet, die Möglichkeit, die Interaktion mit den anderen zu fördern oder eben auch den anderen ein bisschen in die Suppe zu spucken. Ich kann in der Mine dir ein bisschen was verbauen. Ich kann auf dem Bauplan, also dem Stadtplan sozusagen, mich dahin stellen, wo es für mich punkteträchtig ist und für dich nicht. Ich kann Gebäude aus der Auslage nehmen, die dich dann stören. Also wir haben da unterschiedlichste Möglichkeiten, diese Interaktion zu gestalten. Und das ist was ich bei Eurogames immer sehr, sehr schätze.
Genau, und was auch besonders ist, finde ich, ist dieser Markt halt, wenn man, das kann man auch jedem ganz klar so erklären, also wenn man rangeht und sagt, ja, wir bauen eine neue Holzfabrik, klar, dann haben wir ja mehr Holz in der Stadt und dann wird der Holzpreis günstiger, das versteht auch jeder. Oder wir haben jetzt ein neues Gebäude gebaut, dadurch gibt es jetzt mehr Menschen in Kutna-Hora, also wird der Bedarf an Essen höher und dann wird die Bevölkerungskarte weggezogen. Für je höher die Bevölkerungskarte ist, desto mehr Menschen leben da. Und dadurch wird, das versteht einfach sofort jeder. Das heißt, es ist nicht so richtig hart erklärungsbedürftig, sondern wenn man das den Leuten so sagt, dann sagt man, ja klar, macht Sinn. Und das Spiel hilft dann aber auch einem ein bisschen aus. Das heißt, wenn wir eine Runde haben, wo irgendwie keiner ein Holzproduktionsgebäude baut, dann wird es irgendwann dazu kommen, dass das Kartendeck mit einem Symbol einem sagt, so, jetzt ist aber mal gut, jetzt baut die Stadt von sich aus ein Holzproduktionsgebäude, da müssen wir halt eins wegtun aus der Auslage, wo man welche bekommen kann. Und dadurch geht es dann halt weiter, weil sonst würde es sich ja eventuell irgendwann aufhängen. Und was uns auch umgedreht passiert, ist, dass wir, sobald man ein Gebäude eines Typus gebaut hat, dann ist der Bedarf meistens erstmal gedeckt und dann kann, solange die Bevölkerung nicht wächst, kein anderer so ein Gebäude erstmal bauen. Das ist dann erstmal verboten. Und es ist trotzdem mal vorgekommen, dass wir es dann außerdem trotzdem gemacht haben. Und dann war da so ein Strich in dem Wert von dem, von der Ressource und wir haben dann gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht und kamen dann drauf, ach so, wir haben hier den Fehler gemacht, das war früh genug, dass wir es auf jeden Fall noch rekonstruieren konnten, der hätte den Zug gar nicht machen dürfen. Also da hat das Spiel einen ausreichend rechtzeitig aufgehalten und gut interagiert. Und worauf ich auch noch eingehen wollen würde, ist das Material, was wir bei Kutna-Hora verwendet haben. Das ist nämlich etwas ganz Neues, das wird tatsächlich, das muss man sich vorstellen, man sieht die Spielsteine, das sind kleine Häuschen und kleine Figuren, die Bergleute darstellen sollen und kleine Grundstücksmarkierungsmarker. Die sehen alle sehr hübsch aus und sehen eigentlich erstmal so aus, als wären sie aus Plastik. Dann fasst man die an und merkt so, das ist aber irgendwie kein Plastik. Und das hat auch eine ziemlich komische Farbgebung, weil sie nicht so wirklich knallbunt sind, sondern eher so Richtung Herbstfarben gehen. Und merkst du, es sieht aus wie Plastik, fühlt sich aber irgendwie an wie Holz. Am Ende ist es irgendwas dazwischen oder so. Das Material, was da verwendet worden ist, heißt Rewood und ist eine Holzalternative zu Plastik tatsächlich. Das wird in Hessen produziert und besteht aus Holzabfällen, die mit so einem Bindemittel zusammengepanscht werden. Das ist aber im Endeffekt nicht für die Biotonne noch, aber es ist so, ich sag mal, in ein paar Jahrzehnten kann man das abbauen. Das ist auf jeden Fall besser wie bei Plastik. Und dass diese Masse aus Holzresten und Bindemittel, was so ein Klebstoff halt ist, das kann man so nahezu so zusammen formen wie Plastik im Ende. Und dadurch sind sehr, sehr viele Formen möglich. Und Kutna-Hora ist das erste Spiel, die diese Technologie jetzt verwendet haben. Und wie ich finde, ist das ein sehr schönes Material, was haptisch sehr, sehr schön sich anfühlt, sich sehr schön bespielen lässt. Und wo ich sagen würde, liebe Verlage da draußen, gerne mehr davon. Das kann man durchaus weiter so verfolgen. Da finde ich auf jeden Fall gut.
Also finde ich, eines der drei beziehungsweise vier starken Elemente bei dem Spiel ist das Material. Auch die Gestaltung, die Farbgebung des Spiels. Ich finde das Artwork unheimlich ansprechend. Es gibt ja viele, die sagen, oh, das sieht irgendwie ein bisschen düster aus und die Farbwelt oder so. Ich finde das sensationell. Ich finde das Titelbild sensationell mit dieser Silbermünze vorne drauf. Und eben auch das Rewood als Material wahnsinnig schön und wahnsinnig gut und natürlich aufgrund der Nachhaltigkeit sehr nachahmenswert. Das Zweite, was mir an dem Spiel wirklich gut gefällt, ist eben, haben wir schon drüber gesprochen, dieser Marktmechanismus, der auch sehr innovativ ist und der eben so ein selbstkorrigierende Elemente hat. Wenn wir als Spielende Fehler machen oder irgendwas nicht weiterentwickeln, dann korrigiert das Spiel das. Das ist auch in dieser Form mir so noch nicht begegnet. Und das Dritte, was mir wirklich gut gefällt, ist das Thema des Spiels. Denn Kutna-Hora ist Kuttenberg, eine Stadt in Tschechien. Und diese Stadt war früher erstmal eine Bergmannssiedlung im 12. Jahrhundert und hat sich dann über den Silberbergbau und die Prägung der Prager Groschen, die eben auch auf dem Titel abgebildet sind, hat sich die Stadt entwickelt, prosperiert und hat als zweitgrößte Stadt Böhmens nach Prag dann eben auch für eine gewisse Furore beziehungsweise für einen gewissen Wohlstand gesorgt. Und ich finde, genau das kann man in diesem Spiel erleben. Und das finde ich bei Eurogames ganz selten. Ganz oft hast du ein Eurogame, Da gibt es irgendwelche Themen und dann heißt es, naja gut, ist jetzt Marrakesch, aber eigentlich ist es auch wurscht, ob das jetzt, ich liebe Marrakesch, ne? Also nichts gegen Marrakesch, aber ist es wurscht, ob das jetzt Marrakesch ist oder Paris oder Großbottwar, ist eigentlich wurscht, sondern da ist das Thema austauschbar. Und bei diesem Spiel ist das Thema das Spiel. Und das ist was, was mir wahnsinnig gut gefällt, dass ich also Bergbau betreibe, so wie das eben in Kutna-Hora, in Kuttenberg früher üblich war. Ich habe die Interaktion miteinander. Ich baue die Stadt weiter aus mit dem Wohlstand, den ich mir erwirtschafte. Also genau diese Elemente, genau diese historische Nachbildung, finde ich, wird auf eine sehr, sehr reizvolle und sehr interessante Art und Weise hier verwoben. Und ich habe jetzt von dem Spiel doch eine sehr gute Handvoll Partien, 7 oder 8 Partien gespielt und ich bin noch nicht müde. Ich habe tatsächlich da noch Lust drauf, das weiter zu erkunden, weiter zu entdecken, weiter zu optimieren, mal ein paar unterschiedliche Sachen auszuprobieren. Und Kutna-Hora ist für mich ein sehr schöner Titel, gehobenes Kennerspiel, kratzt am Expertenspiel aus meiner Sicht. Also würde noch sagen, kein Knietief im Expertenspiel, aber doch schon ein sehr expertiges Spiel mit einer schönen Komplexität und einem hohen Wiederspielreiz. Ist, glaube ich, so in der Wahrnehmung der Rezensentinnen und Rezensenten aus der Szene so ein bisschen hinten runtergefallen. Ich glaube, die Begeisterung ist nicht überall so uneingeschränkt groß wie bei mir, aber ich finde Kutna-Hora wirklich einen ganz, ganz tollen Titel und freue mich jedes Mal, wenn jemand Lust hat, den mit mir zu spielen gerade.
Ich würde sogar eigentlich sagen, dass Kutna-Hora durchaus vielleicht ein leichtes Expertenspiel ist, aber durchaus im Expertenbereich, aber sehr gut zugänglich durch diese, auch weil das Thema so gut eingewoben ist, kannst du Leute, die sonst eher beim Kennerbereich nur dabei sind, da tatsächlich noch mitnehmen, weil du so viele Elemente hast, die man halt auch dann sich gut erschließen kann und nicht nur einfach eine plumpe Regel, also das Würfelchen muss jetzt hierhin gesetzt werden, weil die Regel das so und so sagt und hier funktioniert die Wertung so und so und dort so und so. Man hat hier natürlich Sachen, die einfach das gut verknüpfen und mitnehmen und dann sagt man, ja, ich baue jetzt hier gerade den Dom der Heiligen Barbara, das kann man auch tatsächlich dann bauen in dem Spiel und dann hat man hier sogar in der Anleitung einen kleinen Text, wenn man will, was das überhaupt ist und dann ist ja klar, das ist ein wohltätiges Gebäude, da freuen sich alle, gibt's ganz viele Boni, aber es gehört halt keinem und das muss dann nicht großartig erklären, da gehen viele Leute mit und wie ich am Anfang ja auch schon gesagt habe, dass eigentlich relativ klar ist, was man jetzt erstmal machen sollte, um so ein Gebäude an den Start zu bringen oder man kann auch auf den Bergbau erstmal gehen. Das nimmt die Leute auch erstmal gut mit. Also es wäre, glaube ich, ein sehr schönes Spiel, um Leute in den Expertenbereich reinzubringen. Wie sagen, wollen wir auch mal was Anspruchsvolleres machen? Da kann man dann bei Thema und Mechanik so gut ineinander greifen, wie ähnlich wie damals bei Arche Nova. Das war bei Arche Nova ja auch so, dass Thema und Mechanik so gut ineinander gegriffen haben, dass Leute, die gar nicht Expertenspiele gespielt haben, trotzdem damit gut klarkamen, weil dann ja logisch war, ja, ich brauche ein Gehege, um ein Tier da reinzukriegen. Ist hier ähnlich, ich brauche ein Grundstück, um ein Gebäude zu bauen. Da geht jeder mit. Und entsprechend würde ich sagen, ist es ein gutes Einstiegsspiel, um im Expertenbereich sich mal zum ersten Mal austoben zu können, wenn man da Bock drauf hat.
Da gehe ich mit, ja. Schöne Formulierung. Also es ist nicht so von der Komplexität der Regeln, aber doch, man muss natürlich viele Dinge beachten und die sind schön miteinander verzahnt. Also ein toller Titel, der mir große Freude macht und den ich gerne weiterhin mitspiele, hätte direkt wieder Bock auf eine Partie Kutna-Hora. So, worauf ich auch Lust habe, ist auf das nächste Spiel, das ich mitgebracht habe. Es ist ein Spiel, was im ja noch relativ jungen Verlag MM-Spiele erschienen ist. MM-Spiele ist ein Verlag, der im letzten Jahr sehr viel Furore gemacht hat, weil er der erste Verlag war, der Seasalt and Paper auf Deutsch herausgebracht hat. Und das ist der Verlag von Martin Mader. Martin Mader ist auch im Redaktionsteam bei den Brettspiel-News, glaube ich. Also auch jemand, den man so aus der Redaktions- oder Rezensentenecke von den Brettspiel-News kennt. Und Martin hat jetzt sich einen kleinen Verlag gegründet und hat Hutter Trades als Vertriebspartner und veröffentlicht dort Spiele aus dem Ausland. Entwickelt gerade oder arbeitet gerade auch an der ersten eigenen Veröffentlichung, aber lokalisiert derzeit einige Spiele und hat jetzt auch ein bisschen was dieses Jahr vor. Und ein Spiel, das er dieses Jahr schon veröffentlicht hat, ist Knarr. Sea Salt and Paper ist letztes Jahr sehr gut angekommen und es hat offensichtlich Lust gemacht auf weitere Titel. Es werden in dem Jahr noch Motor City erscheinen, Humanity von Bombix und dann wird noch Haunted Lands von Ludus Magnus Studio dieses Jahr dort erscheinen. Also durchaus ein Verlag mit Ambitionen, der relativ jung ist, und mit Knarr hat der Verlag einen Titel von Thomas Dupont, den man kennt möglicherweise von der Carta Ventura-Reihe von Cosmos. Das sind diese kleinen Kartenspiele, bei denen wir wie bei so einem Storybook verschiedene Entscheidungen treffen können und dann Karten aneinanderlegen. Da ist Thomas Dupont eben auch einer der beiden Autoren. Außerdem war er beteiligt bei Codex Naturalis, was bei Huch erschienen ist und auch bei Bombix kam, glaube ich. Also auch ein sehr schönes Legespiel. Und jetzt eben Knarr. Bei Knarr sind wir Wikinger. Und als solche möchten wir natürlich einerseits handeln und andererseits reisen und die Welt erkunden. Knarr ist ein Spiel für 2 bis 4 Spielende ab 8 Jahren. Und wir haben zunächst mal vor uns ein Spielbrett, auf dem wir 2 Dinge festhalten können, nämlich zum einen unsere Punkte. Klar, die haben wir auf einer Kramerleiste außenrum. Und sobald jemand die 40 Punkte erreicht hat, die man erreichen kann, ist das Spiel auch vorbei. Da wird die Runde zu Ende gespielt und wer dann die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Außerdem wird dort das Ansehen oder der Ruf abgetragen auf einer Leiste. Und zu Beginn einer Runde gibt es immer eine Anzahl Punkte gut geschrieben, wenn wir einen bestimmten Ruf erreicht haben. Also man kann dort bis zu 5 Punkte machen, 1, 2, 3 oder 5. Das heißt, je höher unser Ruf, je größer unser Ansehen in unserer Wikinger-Community, desto mehr Punkte gibt es dann immer zu Anfang einer Runde. Das wird am Anfang einmal abgetragen. Na, und dann haben wir ein klassisches Handkarten-Management-Spiel, bei dem wir Set-Collection betreiben, also Karten gleicher Kategorien oder Farben sammeln wollen, mit denen wir dann verschiedene Aktionen und Boni triggern können und haben so ein Open Drafting, wo wir Karten ausliegen haben, aus denen wir dann eben eine Auswahl treffen. Und da gibt es eben unterschiedliche Arten von Karten. Zum einen gibt es Wikinger-Karten. Das sind die Handkarten, die wir nutzen, um unsere Aktionen zu spielen. Wir haben am Anfang davon welche auf der Hand und die haben alle eine bestimmte Farbe und eben ein Symbol beziehungsweise eine Aktion, die mit diesem Symbol verknüpft sind. Wenn ich eine Karte einer bestimmten Farbe spiele, beispielsweise eine gelbe Karte, dann sehe ich auf dem Spielbrett noch eine Farbskala mit allen 5 vorhandenen Farben und unter denen sind dann ausgelegt noch Nachziehkarten sozusagen in einer offenen Auslage. Ich kann die aber nicht freiziehen, sondern die sind eben in die Farbbereiche unterteilt. Wenn ich eine gelbe Karte spiele, dann muss ich mir eben die Karte nachziehen, die unter dem gelben Bereich auf dem Spielfeld liegt, die dann also zufällig dahingelegt worden ist, die mit der Farbe erstmal nichts zu tun hat. Es kann also eine grüne Karte im gelben Bereich liegen oder eine blaue Karte im lila Bereich oder so. Das ist alles keine Frage, sondern ich ziehe wirklich die Karte, die korrespondiert mit der Handkarte, die ich gespielt habe, mit dem Feld, unter dem dann die anderen Karten zum Nachziehen liegen. So, darüber bekomme ich eben meine Handkarten. Und immer wenn ich eine Karte spiele, dann lege ich die farblich sortiert, also farbgetrennt voneinander hin. Und immer wenn ich eine gelbe Karte spiele, schaue ich, welche anderen gelben Karten liegen da. Und dann werden alle Aktionen, die da abgedruckt sind, einmal getriggert. So, das könnten unterschiedliche Boni sein. Also, dass ich zum Beispiel Ansehen bekomme, auf meiner Ansehensleiste ein bisschen weiterlaufe. Oder ich bekomme einen kleinen Helm oder ein Silberarmband. Was die machen, kann ich gleich erklären. Oder ich kann eben direkt Siegpunkte bekommen oder so. Also, das sind relativ einfache Aktionen an der Stelle. Das ist die eine Möglichkeit, die ich machen kann. Also die eine Aktion ist, ich spiele eine Handkarte, triggere die Aktionen und mache das und ziehe eine Karte nach. Die andere Möglichkeit ist, ich kann mir aus einer offen ausliegenden Auslage, da liegen also 3 Karten offen aus, nämlich sogenannte Handelslandkarten oder Einflusslandkarten. Und die liegen jeweils 3 aus, sowohl Einfluss- als auch Handelslandkarten liegen jeweils 3 aus. Und die kann ich mir, anstelle einer Handkarte auszuspielen, auch aus dieser offenen Auslage nehmen, indem ich eine Anzahl Karten abgebe, die auf dieser Karte abgebildet sind. Und nehme ich einfach aus meiner offen ausliegenden Wikinger-Auslage, aus der sogenannten Besatzungszone, nehme ich dann die geforderten Karten, werfe die auf den Ablagestapel, reduziere also meine Crew, kann man auch thematisch erklären. Ich schicke die halt irgendwie Handel treiben oder ich schicke die halt irgendwo durch die Weltgeschichte schippern. Also jedenfalls ist die Crew dann nicht mehr auf meinem Schiff, sondern in der Welt unterwegs. Dann kann ich die aus meiner Besatzungszone entfernen und habe aber dafür dann diese Landkarte und die lege ich oben an mein Schiffstableau an. Das habe ich vor mir liegen, ein kleines Schiffstableau. Und dann lege ich die oben an und auf diesem Schiff sind am Segel so drei Banner abgebildet und die Karten, die ich mir nachziehe oder nachkaufe oder eintausche gegen meine Wikinger, die haben auch so drei Banner abgebildet. Und dann gibt's eben auch hier wieder diese Bonussymbole, die auf dem linken, mittleren oder rechten Banner abgebildet sind. Und auch hier kann ich, und dafür brauche ich jetzt diese Silberarmbänder, kann ich jetzt ein Armband abgeben und sagen, ich möchte jetzt alle Boni in Anspruch nehmen, die auf dem linken Banner abgebildet sind, auf meinem Schiff und den darüber liegenden angelegten Handels- oder Einflusskarten. Oder ich gebe zwei Silberarmbänder ab, dann kann ich die linke und das mittlere Banner wählen und werten. Oder ich gebe drei Silberarmbänder ab und kann eben alle drei Banner werten. Dann bekomme ich Siegpunkte, kann Karten nachziehen, bekomme neue Ressourcen, also Armbänder oder Helme. Oder ich kann eben Siegpunkte, mein Ansehen steigern und so. Alle diese Dinge kann ich dann eben machen. So. Und das sind eigentlich die ganzen Aktionen. Und so einfach und schlicht, wie ich es gerade erklärt habe, ist dann auch die erstmal die Aktionsauswahl. Aber es ist eben das Schöne an dem Spiel, dass man eigentlich jede Runde entscheiden kann und will, was mache ich jetzt damit? Also möchte ich jetzt gerade Ressourcen sammeln, weil ich Helme brauche. Die Helme kann ich nutzen, um wenn ich Karten abgeben müsste, eine Karte weniger zu geben. Da kann ich also einen Rekruten, der Helm ist ein Rekrut, kann ich diesen Rekruten einsetzen, anstatt eine Karte abzuwerfen. Oder ich kann, wenn ich eine Karte nachziehen möchte, nicht die aus dem farblich korrespondierenden Teil ziehen, sondern eben eine aus einem beliebigen Farbteil. Dafür sind diese Helme eben so eine Art Joker oder Möglichkeit, eben mich ein bisschen zu variieren. Und das ist es eigentlich auch schon. Und die Kombination aber aus, wie steigere ich mein Ansehen, wo bekomme ich Siegpunkte, wo möchte ich vielleicht einen kurzfristigen Bonus mal in Anspruch nehmen, wo baue ich mir so eine kleine Engine auf mit so kleinen, mit so Karten, die mir dann eben viele Boni abwerfen oder so. Das ist eine durchaus reizvolle Aufgabe, denn wir haben ein großes Wettrennen. Wer zuerst 40 Punkte hat, hat gewonnen. Und dieses Wettrennen will ich natürlich über die Kombination der unterschiedlichen Elemente möglichst für mich entscheiden. Das Spiel ist in so, 20, 30 Minuten gespielt. Also wenn du zu dritt oder viert bist, brauchst du eher eine halbe Stunde. Wenn du zu zweit bist, eher so 20 Minuten. Und das ist erstmal so weit Knarr für mich. Ein sehr schöner, sehr runder Titel. Wie gefällt er dir?
Ja, erstmal finde ich das grundlegend, fand ich Knarr immer sehr smart. Aber ich habe das Gefühl immer gehabt, ist jetzt nichts großartig Neues. Also so Engine aufbilden mit Karten, die dann, wenn man nochmal eine Karte derselben Farbe nimmt und dann alles triggert, das kennt man jetzt schon. Das ist jetzt grundsätzlich nicht unbedingt neu, dass man dann diese Engine irgendwann aufgeben muss, um einmalige Punkte zu bekommen. Obwohl in dem Fall sind es ja nur so indirekt einmalige Punkte, weil man sie ja dann über wenn man die Wikinger auf Handel schickt und Erkundung schickt, und sie nicht mehr da sind, könnte man ja wieder ein bisschen Engine reinholen, indem man die Silberarmbänder nutzt, um die zu aktivieren. Jetzt habe ich nicht ganz zu aufgepasst, ob du erwähnt hast, dass man das Silberarmband nutzen kann man ja zusätzlich immer machen. Das heißt, wenn man dadurch kann man sich noch mehr Aktionen reinholen. Das ist tatsächlich relativ stark am Ende, wenn man auf den Schlussspurt Richtung 40 Punkte geht. Da muss man im richtigen Moment, und darum geht's, glaube ich, entscheiden, wann löse ich meine Engine auf, um dann die Wikinger auf Erkundung zu schicken und dann den letzten Schritt, die letzten 10 Punkte, um in einem großen Rutsch zu machen und dann quasi, wenn ich noch genug Dauerpunkte reinkriege, jede Runde so viel Druck aufzubauen, dass die Mitspieler dann gar keine Chance mehr haben und dann zwei Züge vorher schon wissen, okay, Julia ist jetzt schon weg, die wird das machen an der Stelle. Darum geht's im Prinzip, da den richtigen Moment zu finden, seine Crew aufzulösen, seine Engine quasi aufzulösen und über die Ziellinie damit zu schrubben. Hat man alles schon mal gesehen, fand ich jetzt hier aber eigentlich ganz smart, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Was interessant war, und das kam bei vier Spielern tatsächlich gar nicht mal so selten vor, wir haben nur, in Anführungszeichen, 50 Wikinger-Karten und es kam durchaus vor, dass die dann zu Neige gegangen sind. Und dann kam die Frage auf, was machen wir denn jetzt? Wir können die Auslage nicht mehr auffüllen. Und da gab es eine ganz interessante Regel. Und zwar wird geschaut, wer hat momentan die meisten Wikinger in seiner Crew und bunkert die quasi. Der muss die als erstes abgeben. Und das heißt, da verhindert das Spiel tatsächlich aktiv, dass die Leute sich ewig lange Engines aufbauen und gar nichts damit großartig machen am Ende. Aber zur Frage, wie uns das gefallen hat, erstmal ganz gut, aber nicht wirklich außergewöhnlich. Also wir haben Mechanismen halt dabei, die man, wie gesagt, kennt und die ganz smart sind und Marker für Boni. Das funktioniert alles gut zusammen, da hat niemand einen großartigen Fehler gemacht, aber es ist jetzt keine Welterneuerung an der Stelle. Und das kann man jetzt, also man kann jetzt im Spiel keinen Fehler anlasten, aber es macht auch immer wieder Spaß, aber es ist halt, wie gesagt, nicht die neue Gans, hätte ich jetzt gesagt, aber weiß nicht, wie man das am besten ausdrückt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also es ist jetzt nicht ein Meisterwerk, wo ich sage, ach du liebe Zeit, das gab's ja alles noch nie. Aber es fügt die Elemente, finde ich, sehr schön und sehr gefällig zusammen. So, ne? Also es ist irgendwie ein gefälliges, bekömmliches, gehobenes Familienspiel, würde ich sagen, was man in, wie gesagt, 20 Minuten, 25 Minuten sehr schön gespielt hat. Das ist auch uns zu zweit übrigens passiert, dass die Wikingerkarten dann irgendwann leer waren, weil da werden ja auch enorm viele Karten aussortiert. Das heißt, der Stapel der Wikingerkarten ist zu zweit relativ klein und da ist es eben auch passiert, dass die Karten dann mal zur Neige gegangen sind. Und das finde ich ein schönes Korrektiv, dass das Spiel einen dann einlädt und sagt, nee, jetzt musst du mal schön das abgeben. Man kann das Spiel ja auch noch ein bisschen würzen und Artefaktkarten oder Artefakte mit dazu nehmen, die dann auch noch mal zusätzliche Aufgaben mit sich bringen oder so Spielendebedingungen oder so, die dann zusätzliche Punkte bringen oder zusätzliche Möglichkeiten beinhalten oder so. Das finde ich spannend. Und mir gefällt dieser Rennmechanismus auch tatsächlich sehr, sehr gut. Ich habe das neulich mit einer Freundin von mir gespielt, auch zu zweit. Und dann war ich irgendwie über die 40 Punkte. Ich glaube, ich bin dann irgendwie bei 41 Punkten irgendwie so rausgekommen. Und dann war sie aber noch einmal dran. Und ich hab vercheckt oder nicht auf dem Schirm gehabt, was sie noch alles machen kann. Dann hat sie nämlich ihre Wikinger gespielt, hat sich nochmal lustig Silberarmbändchen geholt und konnte die alle drei nochmal einlösen und hat dann auf ihrem Schiff einige Banner oder alle Banner nochmal aktiviert und ist dann am letzten nochmal mit so einem großen Schwung an mir vorbeigesegelt und ist dann bei 42 oder 43 gelandet. Und das sind aber genau diese Elemente, die für mich das Spiel dann reizvoll machen, dass ich eben gucken muss, wann ist das richtige Timing, um meine Mannschaft aufzulösen und dann eben in die Welt hinaus zu segeln. Und ich habe ein Element, da habe ich mich mit dem Nico Wagner, liebe Grüße Nico, an dich, unterhalten, weil wir verstehen eine Sache nicht und das nervt mich hart. Wenn ich mir diesen Spielplan angucke, dann ist der so, ich sag mal, so doppelte Postkarten, also so zwei Postkarten nebeneinander gelegt, etwa lang, bisschen größer, aber so etwa das. Und auf der rechten Seite habe ich diese Ansehensleiste, auf der ich mit einem kleinen Würfel meine Ansehenspunkte abtrage. Auf der linken Seite habe ich gar nichts. Da habe ich nur diese Punkte, die unten außenrum angegeben sind. Und da habe ich mich gefragt, warum man nicht diese Ansehensleiste einfach 20% größer macht und dann über diesen ganzen Plan verteilt, weil so, finde ich, verschiebt man dauernd diese Würfelchen, die fallen irgendwie um. Es ist irgendwie unpraktisch, die Würfel sind total klein. Wenn man diese ganze Leiste ein bisschen größer gemacht hätte, ja, man hätte ein bisschen was von der Grafik möglicherweise verdeckt, aber da steht jetzt halt so ein kleines Wikingerdorf rum. Das ist jetzt auch nichts, was man noch nie gesehen hätte. Und ich glaube, wenn man da diese Rufleiste ein bisschen größer gemacht hätte, ein bisschen zugänglicher von der Haptik, dass man nicht dauernd diese Würfel umschmeißt, weil im Spiel zu viert verschiebst du permanent diese kleinen Ansehenswürfel auf der Rufleiste. Und das finde ich tatsächlich total nervig. Denn ansonsten gefällt mir sowohl die Grafik von dem Spiel als auch das Material total gut. Die Karten haben eine sehr, sehr schöne Haptik. Es ist sehr schön verpackt, alles in so kleinen Kartenschubern. Diese Tableaus von den Schiffen sehen total ansprechend aus, wenngleich ich diese Farben ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten finde und auch nicht ganz so hübsch. Aber ansonsten finde ich die Gestaltung von dem Spiel wirklich super. Und auch wenn es nicht viel Neues macht, ist es doch ein Titel, der ja so ein Wohlfühlspiel, was man mal eben in 25 Minuten schnell spielt, ohne dass man da viel falsch machen kann. Und was bisher jedem und jeder, mit denen ich das gespielt habe, auch gut gefallen hat. Also bei mir wird's noch nicht ausziehen. Ist jetzt nicht das Spiel, was ich dreimal am Tag brauche, aber was ich doch immer wieder gerne mal für kurz und für schnell auf den Tisch bringe.
Ja, wir hatten die Erfahrung gemacht, dass es ein gutes Kennenlernspiel ist. Also man konnte sich dann doch sehr viel unterhalten mit seinen Mitspielern während des Spiels, weil die Entscheidung, die man wieder da treffen musste, man hat ja permanent immer nur genau 3 Handkarten während des Spiels. Das heißt, so viele Entscheidungsmöglichkeiten hat man dann tatsächlich nicht. Die kann man relativ gut überblicken. Und man ist dann, wenn man so einen kleinen Smalltalk macht, wenn man jetzt irgendwo auf einer Messe ist mit Leuten, dann die man noch gar nicht kennt, dann wissen, was über die erfahren will, ist das Spiel tatsächlich richtig gut, weil da kann man nicht aus der Sache raus so richtig, konnte trotzdem dem Spiel folgen und einem kleinen Gespräch folgen, das ging. Das spricht natürlich auch dafür, dass der Tiefgang von dem Knarr gar nicht so groß ist und aber trotzdem noch nicht langweilig wird. Manchmal gibt es ja so Spiele, die spielst du halt irgendwie weg und interessieren dich eigentlich gar nicht. In dem Fall interessiert sich doch durchaus, was du bei Knarr machst, aber hast trotzdem noch die Möglichkeit, mit einer halben Gehirnhälfte irgendwie noch im Gespräch zu folgen und beides adäquat umzusetzen. Was noch nachreichen würde, ist, dass MM-Spiele ja mit dem ersten Titel Sea Salt on Paper ja auch auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres gelandet ist. Also der Verlag hat einen unfassbar guten Start hingelegt und gutes Händchen da gesetzt. Die Liste ist ja noch aktuell zu dem Zeitpunkt der Aufnahme und neue Longlist von Spiel des Jahres wird ja erst im Sommer dann kommen. Bis dahin kann MM-Spiele sagen, sie haben ein Spiel auf der Empfehlungsliste schon mal. Und was bei Sea Salt and Paper ja schon eingeführt wurde und hier bei Knarr auch verwendet wird, ist das Color Add. Das ist eine Farbgebung durch Symbole. Wenn man Farben jetzt durch Symbole in einem Podcast erklärt, wird es noch, glaube ich, gruseliger, wie man Farben in einem Podcast erklären möchte. Aber im Prinzip ist damit für Fehlsichtige, also Leute, die mit Farben Probleme haben, wird für jede Farbe halt ein Symbol definiert. Zum Beispiel ist blau ein Dreieck unten rechts und rot ein Dreieck oben links. Und dieses Color Add sorgt auch dafür, dass man die typische Farbmischung, die man so als Farbsehender kennt, auch da wieder gespiegelt wird. Also rot und blau ergibt ja lila. Und entsprechend ist das Symbol für lila ein Dreieck oben links und ein Dreieck unten rechts zusammengenommen. Und so wird das dann noch eingesetzt. Das ist ein kleiner Zusatz, um ja inklusionstechnisch Leute noch mitzunehmen, finde ich am Ende gar nichts. Also ich finde es wichtig, dass es Symbole gibt dafür, dass jeder, der Farben eventuell nicht gut erkennt, mitgenommen wird. Dass es dann sozusagen so ein Farbalphabet gibt, ist jetzt gar nicht so dramatisch wichtig, glaube ich. Aber es ist eine nette Sache, weil eventuell können dann, wenn das immer wieder bei verschiedenen Spielen verwendet wird, kann man sich ja das im Prinzip mitnehmen und irgendwann merken und weiß dann, ah, das ist ein Dreieck oben links, also wird das rot sein, kann ich den Mitspielern sagen, das ist rot und dann wissen die, dass rot gemeint ist und muss nicht sagen, hier, ich habe die Karte mit der Sonne.
Ich finde das einen wahnsinnig schönen Service, insbesondere in Zeiten, wo man bei einigen Verlagen ja noch darum betteln muss, als jemand, der die Karten als vielleicht Linkshänderin oder Linkshänder andersrum auffächert, dass die Karten dann auch wirklich vernünftig bedruckt werden, finde ich das schon mal einen Schritt weiter und einen ganz tollen Service für all jene, die vielleicht mit der Differenzierung unterschiedlicher Farben oder Farbnuancen Schwierigkeiten haben. Also auch ein weiteres Element, was mir an dem Spiel ganz gut gefällt. Und ja, bei mir ist Knarr ganz positiv angekommen. Es gibt finde die Anleitung auch sehr gut strukturiert. Die ist sehr hilfreich. Es gibt so ein paar erklärende Worte rund um die Welt der Wikinger drumrum. Also finde das wirklich auch im Preis-Leistungs-Verhältnis ein überzeugendes und schönes Gesamtpaket, was ich gerne empfehlen möchte. Das nächste Gesamtpaket ist ja schon ein paar Jahre älter. Und da möchte ich vielleicht kurz einfügen, warum wir das mit reinnehmen, bevor du es gleich vorstellen darfst. Denn ich habe ja hier im Podcast auch immer den Anspruch, oder ich mag das immer ganz gerne, wenn wir zwischendurch auch mal Spiele besprechen oder rezensieren, die jetzt nicht immer nur der letzte heiße Scheiß und die aktuellsten Titel des Jahrgangs sind, sondern einfach coole Titel auch aus der Vergangenheit. Das ist ja etwas, was ich im Familienspielbereich beim Sonntagsfrühstück sehr gerne mache, in dieser Reihe, und ich freue mich auch immer, wenn ich einen Gast habe, der sagt, boah, ich habe hier so ein Lieblingsspiel und das Spiel hat für mich so eine Bedeutung oder ich habe das so leidenschaftlich gespielt, lass uns doch darüber mal spielen. Und bei dem vorliegenden Titel, und jetzt werde ich wahrscheinlich alle meine Hörerinnen und Hörer verlieren, habe ich bis zu einer Partie mit euch, oder zwei Partien waren es ja mit euch vor einigen Wochen, das Spiel immer auf dem Schirm gehabt, aber vorher noch nie gespielt. Und das war mein Geständnis, dass ich da relativ jung das Spiel erst kennengelernt habe. Aber ja, wie ich's finde und wie es mir gefällt, das werde ich dir nachher sagen. Jetzt stell doch erstmal vor, um welches Spiel es sich handelt. Es ist von 2008, also schon doch 2-3 Jahre älter.
Genau, jetzt spannen wir den Bogen von vorhin, wo ich gemeint habe, jetzt kommt ein neues Hektikspiel, beziehungsweise ein weiteres Hektikspiel, weil wir ja gesagt haben, es ist nicht neu, 2008, vom Autor Vlada Schwartil, erschienen bei Chess Games Edition, damals noch beim Heidelberger Spieleverlag, aber heutzutage wieder bei Heidelberg Games und Chess Games Edition noch verfügbar. Also es ist nicht ausgestorben, das Spiel, es ist tatsächlich noch erhältlich und sozusagen damit gar nicht mehr so alter Käse. Ich habe immer noch nicht gesagt, worum es geht. Es ist Space Alert, Alarm im Weltall, was damals auf den Markt kam und auch 2009 einen Sonderpreis vom Spiel des Jahres gewonnen hat. Der hieß damals Neue Spielwelten. Und die werden hier tatsächlich auch ja quasi bespielt. Ich habe das Spiel tatsächlich nicht 2008 erst bekommen, sondern ein bisschen später. Nachdem wir ein bisschen mit dem Studieren angefangen haben und wieder in die Brettspielszene ein bisschen eingestiegen sind, war das eins der ersten Spiele, die wir dann wirklich intensiver gespielt haben. Und man spielt ja ein Echtzeitspiel, aber ich möchte erstmal das, wie man auf das Spiel trifft, erstmal eingehen. Wenn man es kauft und die Anleitung nimmt, beziehungsweise es gibt keine echte Anleitung, man bekommt eine Broschüre, die heißt So werden Sie Weltraumforscher in 7 Lektionen. Die ist relativ dick. Und dann gibt es noch ein Regelheft. Was man lesen soll, ist So werden Sie Weltraumforscher in 7 Lektionen. Das ist nämlich im Prinzip ein Tutorial, was in einer schönen Geschichte eingebettet wird. Und zwar sind wir bei Space Alert Rekruten, die auf Forschungsmissionen geschickt werden, in einem sehr zerbrechlichen Raumschiff, was für 10 Minuten irgendwo ins Weltall gebeamt wird. Durch eine noch nicht so weit fortgeschrittene Technik sind wir genau für 10 Minuten dort und werden dann automatisch zurückgeholt. Und unsere Aufgabe ist, dieses Raumschiff, was ganz automatisch dann Daten im Weltraum sammelt, 10 Minuten lang vor der Zerstörung zu bewahren. Und wir sind einer von vielen Rekruten, weil diese Raumschiffklasse, die nennt sich Tontaubenklasse, geht offensichtlich relativ häufig, wohl auch mit dem Personal kaputt. Und das wird in der Einführung und in dem ganzen Tutorial durch Storytexte wunderbar untermauert. Das heißt, ich würde sagen, bis heute, das ist eine der besten Anleitungen, die ich je gelesen habe, weil es einfach auch Spaß gemacht hat, das zu lesen. Weil es halt eine kleine Story war, eine Lehrerin erklärt dann halt den Rekruten, was sie tun sollen. Dann gibt es erstmal ein kleines Tutorial, eine Mission, wo nicht so viel passiert. Dann gibt es eine weitere Mission, wo ein bisschen mehr passiert. Und das geht über, glaube ich, 7 Kapitel, bis man überhaupt das ganze Spiel dann vorliegen hat. Und warum ist das notwendig, so langsam an das Spiel herangeführt zu werden? Das wird der, wirst du, lieber Frederik, wahrscheinlich gleich auch noch sagen können, wenn man da so reingeworfen wird, weil wir haben es dann zu dritt gespielt mit Julia und Frederik. Wir zwei waren ja dann, also Julia und ich waren dann ja die erfahrenen Spieler und konnten so ein bisschen durchleiten, deswegen ging das. Aber wenn man da einfach reingeworfen wird, wird man erstmal denken, was zur Hölle ist jetzt los? Was wird passiert? Wir haben einen Soundtrack, der über 10 Minuten läuft, der uns im Prinzip ansagt, was so in der Weltraumwelt da passiert, wo wir hingebeamt werden. Gleichzeitig haben wir ein Raumschiff vorliegen, wo wir verschiedene Zonen haben. Und in der oberen Zone sind in der Regel so Verteidigungskanonen und Schilde. Und unten in der Zone, in den Räumen, also oben sind 3 Räume, unten sind nochmal 3 Räume. In den unteren Räumen sind eher zur Energieverwaltung da und haben auch noch ein bisschen Verteidigungssachen wie zum Beispiel Raketen und so Sachen dabei. Und diese 3 Räume oben, 3 Räume unten sind dann noch in Zonen links, rechts und Mitte, in dem Fall rot, weiß und blau, aufgeteilt. Und die CD sagt uns halt, zu welchem Zeitpunkt Gegner in welcher Zone auftauchen. Jeder hat dann noch vor sich ein Tableau mit Slots von 1 bis 13, wo Karten raufpassen, vor sich liegen und ein paar Handkarten, die verschiedene Aktionen anbieten. In der Regel eine laufende Aktion, wo man sich dann auf dem Raumschiff bewegen kann und Aktionen, um in dem Raum, wo man gerade ist, ich nenne es immer einen Knopf zu drücken, um was auszulösen. Und das Spiel läuft dann in Echtzeit und ist ein drei Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt ist, glaube ich, 3 Minuten lang. Dann kommen noch 2 4-Minuten lange Abschnitte. Und im ersten Abschnitt dürfen wir die ersten 3 Aktionen, die wir machen wollen, sozusagen mit den Karten planen. Das ist einfach wild. Man legt die Karte hin, wenn man der Meinung ist, ich will das nachher machen, spricht sich mit seinen Mitspielern ab. Und ausgewertet wird das Ganze aber erst später. Das heißt, ich lege die Karte, ich sage in der ersten Runde, die dann später in aller Ruhe abgehandelt wird, will ich zum Beispiel mit der Kanone feuern. Da lege ich halt die Kanonenfeuerkarte auf die 1. Ein anderer sagt, in der ersten Runde möchte ich irgendwie nach unten gehen. Dann holt er halt die Ebene wechseln Karte dahin. Und sobald der Soundtrack einem sagt, so kann man die ersten 3 Aktionen planen. Und irgendwann sagt der Soundtrack, jetzt ist die erste Phase vorbei und jetzt müssen wir die Karten, die auf den ersten 3 Slots liegen, so wie sie liegen, umdrehen und die sind dann dort fixiert und es beginnt der nächste Abschnitt, wo wir die nächsten Aktionen planen dürfen. Da machen wir dasselbe und dann kommt noch der dritte Abschnitt. Das Ganze geht so schnell, dass wir zwar versuchen können, unsere Aktionen wirklich mit Figuren und Markern auf diesem Spielbrett nachzuhalten, das ist aber eigentlich eher unmöglich, das wirklich nachzuhalten. Da muss man wirklich, wirklich, wirklich sehr gut schon dabei sein. Und am Ende des Spiels, am Ende dieser 10 Minuten, heißt dann, okay, jetzt werden wir zurückgebeamt und dann dürfen wir in aller Ruhe, nachdem wir alle durchgeatmet haben und die hektischen 10 Minuten auf uns haben wirken lassen, dürfen wir hingehen und sagen, okay, wir gehen jetzt nacheinander der Reihe um durch, wer hat was bei Aktion 1 gemacht? Dann sagt der Erste, okay, hab halt auf den Feuerbutton gedrückt und gesagt, ich schieße jetzt. Der Zweite hat gesagt, ich gehe runter mit dem Aufzug. Und so wird dann ausgewertet, ob alles geklappt hat. Dabei gibt's natürlich verschiedene Probleme. Die Kanonen müssen mit Energie versorgt werden. Das heißt, wenn oben einer mit einer Kanone schießt, muss irgendwie einer unten den Reaktor eventuell irgendwann aufladen. Und gleichzeitig kommen ja Gegner auf einen zu. Die Gegner werden, wenn der Soundtrack das sagt, dann gezogen. Und die tauchen dann zum Beispiel erst in Runde 3 auf. Wenn jemand in Runde 2 schon auf einen Gegner geschossen hat, wird er den nicht treffen, weil in Runde 2 ist der Gegner ja noch nicht da, der kommt ja erst in Runde 3. Und bei diesem Modus, über diese Art und Weise, werten wir dann aus, haben wir alle Gegner getroffen oder nicht getroffen. Die Gegner haben einen gewissen Mechanismus, dass sie sich auf das Raumschiff zubewegen und dann dabei uns auch angreifen werden. Wenn sie es schaffen, uns anzugreifen, werden Teile des Raumschiffs beschädigt, dass zum Beispiel eine Kanone eine kürzere Reichweite hat oder weniger Schaden macht, dass ein Reaktor nicht mehr so viel Energie aufnehmen kann. Und irgendwann fliegen die an einem vorbei oder haben halt uns zerstört und dann haben wir verloren. Wir überleben, beziehungsweise wir gewinnen, wenn wir überleben. Das ist eigentlich schon die einzige Aufgabe. Und das macht insgesamt eigentlich sehr viel Spaß, aber ich würde jetzt erstmal an Frederik fragen, wie war denn deine Erstpartie, wo wir dich einfach ziemlich heftig in das Spiel reingeworfen haben?
Ihr habt mich wirklich heftig in das Spiel reingeworfen und ich habe es jede Sekunde davon genossen, weil ich mag so Programmierspiele total gerne. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass eure erste Rezension auf eurem YouTube-Kanal Colt Express war. Das ist ja hier so ein bisschen Colt Express auf
Es war, glaube ich, Camel Up. Eventuell habe ich mich versprochen.
Ah, okay, dann habe ich gerade mir was Falsches zusammengereimt. Aber hey, die beiden Spiele des Jahrestitel waren ja nah beieinander, nämlich in aufeinanderfolgenden Jahrgängen. Und dann passt das schon. Dann war es Camel Up. Das hat gar nichts damit zu tun, aber Colt Express umso mehr. Denn Colt Express ist ja auch so ein Programmierspiel, bei dem ich ganz einfach rundenbasiert meine Aktionen plane und dann werden die umgedreht und dann wird geschaut, wie passen meine Aktionen, die ich mir so überlegt habe, zu denen meiner Mitspielenden zusammen, aber eben gegeneinander. Und hier habe ich jetzt Colt Express vielleicht auf Speed im wahrsten Sinn des Wortes, denn ich habe ein Programmierspiel, wo ich alle meine Aktionen durchplane, kooperativ mit den anderen. Wir müssen das durchsprechen, wir müssen gucken, passt das? Wir machen das unter Zeitdruck. Wir waren zu dritt, das heißt, wir mussten noch einen vierten Spieler, einen virtuellen Spieler mit dazu nehmen und für den uns auch noch die Züge überlegen. Da haben wir sehr davon profitiert, dass ihr beiden das Spiel schon in- und auswendig kennt und geatmet habt und genau wisst, was da passiert, weil das wird ja dann von Runde zu Runde auch immer schwieriger. Aber ich hatte wahnsinnig viel Freude dabei zu gucken, wie die Dinge zusammenpassen. Und genau so stelle ich mir halt es vor, wenn ich bei Star Trek, und ich bin großer Star Trek-Fan, bei der Next Generation irgendwie sehe, die befinden sich jetzt gerade in einem interstellaren Konflikt und einer muss irgendwie auf der Brücke Wache halten und die Schutzschirme im Blick behalten. Einer muss irgendwie unten die Kanonen aufladen, der Dritte feuert die dann ab. Es hat natürlich auch so Elemente von Galaxy Trucker, wo ich so Plättchen aufdecke und mir dann mein Raumschiff erstmal selber zusammenbauen muss, um dann bestimmte Aktionen zu planen. Aber es ist hier nochmal eine ganze Ecke komplexer, eine ganze Ecke wilder. Und als ich dem Stefan Hanf, mit dem ich ja hier viel podcaste, gesagt habe, dass ich dieses Spiel mit dir bespreche, da ist der fast durchgedreht, weil er sagt, das ist eines seiner absoluten Lieblingsspiele. Und er liegt mir schon seit 2 Jahren damit in den Ohren, dass wir das endlich mal zusammen spielen müssen. Aber zu zweit macht das halt vielleicht ein bisschen weniger Sinn als zu dritt oder viert. Und es ist eben auch so, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Es hilft, wenn man als Gruppe sich gemeinsam da rein entwickelt oder wenn man damit startet, wenn man mal 1 oder 2 erfahrene Spieler an der Seite hat oder als Gruppe gemeinsam an dieser Aufgabe wächst, weil die Lernkurve ist doch sehr, sehr hoch. Und wenn ich das jetzt als jemand, der wenige Partien gespielt hat davon, mit jemand Neuem jetzt spielen müsste, hätte ich auch noch nicht die Erfahrung. Das heißt, wir würden das erstmal so ein bisschen gemeinsam erleben und erfahren. Und dafür ist es ganz gut, dass es wirklich so ein Tutorial gibt und so eine Anleitung, die mich da ein bisschen durchlotst. Und das Tutorial, das baut ja erstmal alles relativ sanft auf, damit ich da in das Spiel ganz gut reinkomme. Also das Spiel führt mich durch diese Lernkurve ganz exzellent durch. Und wenn ich dann aber eine Gruppe habe, mit der ich das wirklich gut kann, weil wir aufeinander eingespielt sind, weil wir abgestimmt sind miteinander, dann kann ich mir vorstellen, ist das ein ganz großer Spaß. An dem Punkt bin ich halt noch nicht, aber ich habe Bock, an diesen Punkt zu kommen und freue mich da total drauf, weil ich genau diese unter Zeitdruck kooperativ etwas zu machen, was aber komplexe Abläufe sind, die programmieren muss, auf verschiedene Ereignisse reagieren möchte und so, liebe ich. Also mir hat's wirklich total Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere Partien. Viel mehr kann ich ja noch gar nicht dazu sagen, nach meinem kurzen Eindruck, ja.
Ja, leider, also die feste Runde, die sozusagen aufeinander eingespielt war, die hatten wir tatsächlich vor 10 Jahre sind es ja schon fast her. Mittlerweile natürlich nicht mehr, weil wir ja viele verschiedene Spiele spielen müssen und das eher selten auf den Tisch kommt. Und damals war es dann tatsächlich so, irgendwann wussten wir, okay, einer kümmert sich darum, was für Gegner tauchen da auf, was können diese Gegner, wann wird irgendein Gegner auf uns schießen, man kann nämlich dann im Spiel durch die Mechanismen sich eigentlich hochrechnen, okay, der Gegner wird in Runde 6 auf uns eindrechen, wir sollten versuchen, den vorher zu zerstören, dann kann einer sich darum kümmern, weil in der Regel wird dann eine Karte ja zufällig gezogen, welcher Gegner auftaucht, dann muss man erstmal lesen, was kann der überhaupt. Und es gibt dann auch noch Gegner, die im Raumschiff rumlaufen und ihre Positionen ändern. Da muss man dann gucken, dass man entsprechend dahin geht. Manchmal gibt es auch Sachen, die man nicht alleine lösen kann, sondern man muss dafür sorgen, dass irgendjemand dazukommt. Also da passieren ganz viele verschiedene Dinge. Und der Anspruch entsteht eigentlich dadurch, dass das Spiel in diesen 10 Minuten einen mit so viel mit Informationen überflutet, dass man das erstmal in 10 Minuten gar nicht sortieren kann. Wo brennt die Hütte eigentlich am meisten? Und wir haben ja sogar auch eine Runde zusammen gespielt, die wir auch erstmal verloren haben, obwohl wir gedacht haben, ah ja, Einsteigerrunde, noch nicht mal interne Bedrohung dabei, das wird ganz easy gehen. Aber es geht dann halt auf einmal ganz schnell, dass man halt in die Runde gerufen hat, hier ist die Kanone aufgeladen, ja, ist aufgeladen, kannst schießen. Und dann wird halt geballert und dann hat einer aus Versehen vorher, weil er nicht mitbekommen hat, dass jetzt geschossen werden soll, mit der Energie die Schilde aufgeladen und die Kanone hatte keinen Saft mehr.
Das war im Zweifelsfall ich, weil ich auf dem falschen Feld stand und es nicht gecheckt habe oder so. Das kann schon durchaus sein. Aber das sind genau die Elemente, von denen das Spiel ja lebt, dass du dich irgendwie verständigst, aber in der Kürze der Zeit natürlich auch ganz viele Missverständnisse produzierst. Und es ist eben eines der Spiele, bei dem so eine Gruppe auch beweisen kann, dass sie gut zusammenarbeiten, weil man natürlich dann sich das nicht gegenseitig vorwirft und sagt, wie blöd, hast einen Fehler gemacht, sondern man hat Spaß auch am gemeinsamen Scheitern und lacht darüber. Und das ist genau etwas, was mir total gut taugt. Also wäre ich jederzeit bereit, das weiter zu vertiefen, das Thema Space Alert.
Genau. Und wer da noch tiefer einsteigen möchte, wir haben dann, nachdem wir gut eingespielt waren damals, kann man dann noch schwierigere Gegner dazu holen. Wir haben gedacht, okay, jetzt schaffen wir mal alles easy, ist kein Problem mehr, wir sind voll gut eingespielt und dann ein paar schwierigere Gegner dazu genommen. Und auf einmal ging alles wieder in den Bach runter. Also dann, da kann man sich dann selbst den Schwierigkeitsgrad relativ schnell wieder weiter hochschrauben, um dass man da wirklich sehr, sehr lange sehr, sehr viel Spaß haben kann. Aber halt am besten immer mit der festen Runde, damit man sich wirklich aufeinander einspielen kann, weil ein Spieleabend wird dafür nicht reichen, wenn man da wirklich tief einsteigen will. Und das kann man hier tatsächlich machen. Und da hat man dann plötzlich nach 20 Partien plötzlich wieder einen Gegner, den man vorher noch nie gesehen hat und neu interagieren muss. Und genau, also Space Alert, ein Spiel aus der Vergangenheit, was immer noch wunderbar und Sehr zu empfehlen ist, und für alle, die ein bisschen Hektik brauchen und dazwischen drin immer ein bisschen die Entspannungsphase bei der Auswertung haben wollen und ein bisschen lachen, weil irgendwas schiefgegangen ist, für die ist das auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel.
Man darf noch ergänzen, es liegt ja, glaube ich, im Originalspiel eine CD oder mehrere dabei, um die ganzen akustischen Trigger auszulösen. Da gibt es dann so Störungen in der Kommunikation, dann hört man halt so ein Rauschen, dann darf man nicht mehr reden miteinander und so. Das ist aber mittlerweile auch alles gelöst über, ich glaube, es war bei YouTube oder über eine App oder so, konnte man, glaube ich, auf diese Audios ja dann zugreifen, wenn man keinen, so wie ich, keinen CD-Spieler mehr zu Hause hat.
Genau, ich weiß gar nicht, ob bei der aktuellen Fassung noch eine CD dabei ist. Würde mich tatsächlich eher wundern. Ich glaube, es gibt sogar eine App, wo man der Track wäre ja sonst immer derselbe, der Soundtrack, und bei einer App, die es, glaube ich, auch gibt, kann man dann sagen, ich hätte gerne Schwierigkeit Mittel mit so und so viel internen und so viel externen Bedrohungen und so, dass man da alles genau einstellen kann. Da gibt es sogar Apps für, die das dann einem individuell und zufällig immer wieder gestalten können.
Sehr schön, das war Space Alert, eines der vielen großartigen Spiele von Vlada Schwartil bei Check Games Edition, beziehungsweise beim Heidelberger oder bei Heidelberg. Ja, und jetzt kommen wir schon zum Abschluss, und den Abschluss bildet ein durchaus kleines Kartenspiel, ein kleines bekömmliches Wortassoziationsspiel, das ich hier auch schon mal im Sonntagsfrühstück tatsächlich vorgestellt habe, nämlich ein Spiel, was bei Captain Games erschienen ist, die ja sozusagen der Nachfolgeverlag sind von Repos Production, die dann irgendwann verkauft worden sind, und der Cédric Courmont und der François Romain, die haben ja einige Wortassoziationsspiele schon veröffentlicht, also zum Beispiel So Clever ist aus ihrer Feder, beziehungsweise Time's Up in der Geek Expansion haben sie entwickelt, und die beiden haben mit Repos Production schon einige tolle Wortassoziationsspiele veröffentlicht, Just One zum Beispiel und viele andere. Und Captain Games hat jetzt im letzten Jahr zwei Spiele veröffentlicht. Das eine ist ein großes Ziff-Spiel, nämlich Path of Civilization. Und das andere ist ein kleines Wortassoziationsspiel, bei dem wir kooperativ auf Begriffe kommen dürfen, nämlich Sides. Und bei Sides haben wir spielen wir teamweise zusammen. Das heißt, zwei dürfen immer gemeinsam raten. Die sitzen dann so nebeneinander, kriegen dann so einen großen Captain-Marker nebeneinander. Und dann nennt man eine Zahl. Wie bei vielen dieser Wortassoziationsspiele gibt es eben Karten, auf denen sind Begriffe vorgedruckt. Und dann über die Nennung einer Zahl wird dann eben dieser Begriff ausgewählt. Sind, glaube ich, 8 Begriffe drauf oder so. Und dann gibt's einen Begriff. Und die Gruppe darf dann Hinweise geben aus Buchstabenkarten, die ausliegen, auf denen eine oder mehrere Buchstaben abgedruckt sind, und die liegen dann zusammen in einer Reihe, sind, glaube ich, 7 Buchstabenkarten, die nebeneinander liegen, und man darf aber immer nur einen Hinweis geben mit einem Anfangsbuchstaben, der auf einer der Karten liegt, die eben rechts oder links außen liegen, also an der Seite, deswegen Sides. Und dann gebe ich eben einen Begriff, also nicht einen Satz oder nicht irgendwie mehrere Begriffe, sondern ich gebe einen Begriff mit einem Anfangsbuchstaben von den seitlich befindlichen Karten, und dann dürfen die beiden Ratenden sich abstimmen und dürfen dann ein Wort nennen, und wenn das dann stimmt, kriegen wir den Punkt, und dann wird die Buchstabenkarte abgeräumt, und wenn es nicht stimmt, wird die Buchstabenkarte auch abgeräumt, aber dann gibt es einen weiteren Hinweis, auch wieder von einer dann rechts oder links außen liegenden Karte. Das heißt, manchmal kann es sein, dass der Begriff so komplex ist, dass schon klar ist, ich brauche vielleicht irgendwie zwei Begriffe oder zwei Assoziationen, und dann nehme ich vielleicht eine Buchstabenkarte von der Seite, wo ich weiß, mit der übernächsten Karte kann ich dann einen besonders guten Begriff geben, besonders guten Tipp geben. Und das ist fast schon das ganze Spiel. Es gibt eine sogenannte Höflichkeitsregel, die finde ich sehr schön und sehr charmant, vermeidet so ein bisschen das Alpha-SpielerInnen-Problem. Denn wenn ich mich für besonders kreativ halte und denke so, ja, da fallen mir doch ganz viele Begriffe ein und ich gebe jetzt da mal einen Tipp nach dem anderen, dann lädt das Spiel dazu ein, dass es sagt, naja, komm, gib doch du mal einen Begriff, und wenn die dann nicht drauf kommen, dann darf doch erstmal jemand anderes einen anderen Begriff vorschlagen mit einem neuen Buchstaben, und dann müssen die beiden Raten dann eben damit zurechtkommen, und erst wenn niemand auf eine Idee kommt, kann ich sagen, na, ich hätte noch was mit der Karte, könnte ich noch was anfangen, also wenn niemand was hat, dann bin ich eben dran. Das ist ein Spiel, das dauert so eine knappe halbe Stunde, 2 bis 9 Spielende, wobei das zu zweit aus meiner Sicht eher eine Kompromisslösung ist, weil da gibt's dann so 2er Sonderregeln. Es ist etwas, das machst du in einer kleinen Gruppe. Ich habe es in der 9er Runde gespielt, da hat es mir viel zu lange gedauert. Es dauert ewig, bis man dann wieder dran ist zum Raten oder wenn man einen Tipp gegeben hat und dann diese Höflichkeitsregel ernst nimmt, dann darf ich ewig auch keinen Tipp geben. Dann ist es zwar nett, den anderen mal ein bisschen beim Raten zuzuhören, aber da gibt's doch eine gewisse Downtime. Aber so mit 4, 5 Spielenden ist das wirklich ein prima Wortassoziationsspiel, was schnell gespielt ist. Und wie bei allen Spielen dieser Art geht's also nicht darum, ein bestimmtes, also das Spiel sagt einem dahinterher, wie viele Punkte man hat oder wie gut man war, wenn man bestimmte Begriffe, eine bestimmte Anzahl Begriffen mit den zur Verfügung stehenden Buchstabenkarten erraten hat. Und dann kann man sagen, ja, beim letzten Mal hatten wir 12 Begriffe, jetzt wollen wir auf 13 oder 14 kommen, da hat man so diesen Ansporn. Aber wie bei vielen anderen Spielen dieser Art, Just One und so Clever und so, geht's gar nicht darum, dass man da jetzt wahnsinnig viele Punkte macht, zumindest mir nicht, sondern dass man eine gute Zeit hat und ein bisschen die kleinen grauen Zellen auf Vordermann bringt, indem man sich ein paar schöne Assoziationen nennt. Also das ist etwas, was mir an Zeits gut gefällt. Kleines, bekömmliches, kooperatives Team, Wortrate und Assoziationsspiel.
Ja, also auf jeden Fall ein Wortratespiel, was ja sehr gut bekömmlich ist. Ich habe trotzdem so ein paar Kleinigkeiten, die mich immer an dem Spiel ein bisschen stören. Also es macht zwar immer Spaß, aber die Regel fand ich immer sehr, sehr französisch gehalten, sag ich mal. Also in Frankreich haben wir ja den Modus, dass oftmals Hausregeln sehr etabliert sind und dass man das alles nicht ganz so regeltechnisch so eng sieht und man auch durchaus so spielen kann, wie man dann möchte. Hauptsache, es macht Spaß. Und wir hier in Deutschland wollen ja lieber oftmals gern nach klar nach Regel, und aber die Regel ist eher so offen gehalten. Also zum Beispiel, wenn eine Vermutung falsch ist, dürfen das Wort kennen, sagen, wie nah der andere dran ist. Und da heißt es, darf man sagen, heiß, kalt, warm, aber du bist schon nah dran, 90% geschafft, darf man auch sagen, da ist man voll frei. Das ist sehr, sehr unpräzise. Und da ist man dann drauf gehofft, dass die Spieler halt ausreichend kreativ sind und halt das Spiel noch wahrnehmen oder so, als es nicht halt sozusagen zu sehr ausreizen in der Beschreibung, wie dicht man dran war oder so. Und die andere Sache ist, es wird nicht verboten, zusammengesetzte Wörter zu nennen. Das heißt, es wäre völlig in Ordnung, wenn man irgendwie, wenn da Buchstabe S ist, dass man Schifffahrtskapitänsmütze sagt, um möglichst viel Informationen in ein Wort reinzuballern. Das ist tatsächlich nicht verboten und entsprechend kann man das einfach rausballern. Damit haben dann wir, beziehungsweise einige Spieler, mit denen wir gespielt haben, als die gemerkt haben, das geht, haben sie auf einmal das Spiel quasi komplett ausgehebelt. Immer solche Tipps gegeben und aber mit einem Tipp direkt das Wort erkannt worden und dann führt das Ganze sich natürlich ad absurdum. Da muss man natürlich dann als Spielrunde sagen, komm, wir wollen Spaß haben, wir machen das jetzt nicht. Aber es ist halt an sich grundsätzlich nicht verboten. Ja, wenn man dann sagt, man will Spaß haben.
Sorry, wenn ich da unterbreche, das liegt, glaube ich, daran, dass das Deutsche einfach genau solche sprachlichen Monstrositäten zulässt, anders als das Französische, was dann eben bei einer Übersetzung von so einem Spiel auch nicht klar ist. Deswegen haben wir immer gesagt, wir nehmen Begriffe, die man wirklich kennt und jetzt nicht diese. Also ich kann mal einen Begriff nehmen, denn Kompositum ist, also irgendwie zusammengesetzt ist, ne? Also Brettspiel, Tisch, könnte ich vielleicht mal sagen. Das ist was bekannt ist, aber ich würde jetzt vielleicht nicht sagen, Brettspiel, Tisch, Filzablagen, Belag, Unterleger oder sowas, weil das sind Begriffe, die würde man so nicht verwenden. Deswegen haben wir uns in unseren Runden darauf geeinigt, das dann eben auch nicht bis Ultimo auszureizen. Da muss man, glaube ich, generell bei so Wortassoziationsspielen sagen, ja, die deutsche Sprache bietet da einfach nochmal andere Möglichkeiten als andere Sprachen und was ist sozusagen der Geist dessen, was in dieser Spielregel gemeint ist.
Genau, aber wenn man sich dann daran hält und das abmacht und dann keiner aus der Reihe tanzt, sage ich mal, dann macht das wirklich Spaß. Und mit wenigen Worten dann auf ein Zielwort hinzuweisen, das hat auch erstaunlich gut geklappt und war jetzt auch insgesamt ein Spiel, was von vielen dann häufiger gefordert wurde, dass man es nochmal spielen möchte. Also das kam insofern bei den Runden sehr gut an. Und bei der Spielanzahl würde ich dir auch tatsächlich recht geben. 9 sind zu viel, 2 sind zu wenig. Am Ende tendiert sich das wahrscheinlich so zwischen 3 und 6 Spielern ein, wo es dann sehr gut funktioniert und man halt ausreichend Spielzeit auch persönlich dann hat. Und genau, also das muss sich vor anderen Wortspielen nicht verstecken, reiht sich ganz hervorragend ein, macht auch ein bisschen was anders als bisherige Wortspiele und Bepunktung ist quasi irgendwie egal, Hauptsache man hat Spaß dabei gehabt.
Ja, und Spaß hatte ich auch mit dir eine ganze Menge. Wir haben doch 6 sehr unterschiedliche Titel jetzt auf dem Schirm gehabt oder in der Folge gehabt. 3-Minute Crazy Café haben wir besprochen. Wir haben gesprochen über die Kathedralenbauer von Orléans, über Kuttner Hora. Wir haben gesprochen über Knarr, über Space Alert und über Sides. Und ich sag dir, lieber Stefan, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und ich hoffe, deine Podcast-Premiere hat dir genauso viel Spaß gemacht, wie ich mir hoffe, dass sie dir Spaß gemacht hat, weil dann könnten wir das ja mal irgendwann wiederholen. Und gratuliere erstmal zur ersten Podcast-Erfahrung und freue mich, dass ich da ein Teil davon sein durfte.
Ja, also vielen Dank an der Stelle für die Einladung. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, ich habe die Zuhörer jetzt nicht gelangweilt oder so. Und wenn du zufrieden bist, ich bin auf jeden Fall momentan noch entspannt und noch zufrieden, bis ich es wahrscheinlich selbst mir mal angehört habe. Aber würde sagen, komme ich gerne auch wieder.
Sehr schön, da freue ich mich drauf. Und ich sag dir, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude und Spaß wie wir, auch die eine oder andere Erkenntnis. Wenn du eine ganz andere Meinung vertrittst zu einem der genannten Spiele, dann schreib uns das gerne. Oder vielleicht hast du auch genau die gleiche Meinung, dann melde dich bitte gerne auch. Wir freuen uns immer über einen Austausch. Und Stefan weiß es längst und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, der Gast hat bei mir immer das letzte Wort. Deswegen darfst du dir gleich ein Schlusswort ausdenken. Und bis dahin werbe ich nochmal darum, dass du als Hörerin oder Hörer diesen Podcast positiv bewertest mit 5 Sternen, vielleicht einer kleinen, kurzen, textlichen Rezension bei Apple Podcasts, geht das ja zumindest ganz gut bei iTunes. Und ja, pass auf dich auf, viel Spaß beim Spielen, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und das letzte Wort hat auch heute mein Gast Stefan Zerlik vom YouTube-Kanal Spiel doch mal und Rezensent der Spielbox.
Genau, vielen Dank. Also ich habe mir natürlich, obwohl ich es wusste, keine Gedanken gemacht, was ich jetzt als Schlusswort bitte schön erzählen sollte, aber ich bedanke mich, dass ich hier dabei sein durfte, würde mich freuen, wenn ich wieder dabei sein darf. Ihr könnt ja auch gerne kommentieren, ob ihr das alles gut fandet soweit. Würde sagen, bleibt alle fleißig beim Spielen, informiert euch über Spiele, sagt, wenn euch Spiele gefallen, wenn euch Spiele nicht gefallen, und würde sagen, dann hört hier beim Frederik auch bei den anderen Folgen natürlich mit rein, ihr könnt bei unserem YouTube-Kanal vorbeischauen, aber Hauptsache, ihr spielt gerne so oft, wie ihr wollt, Hauptsache, ihr habt Spaß und bis bald.